Ich bin gerne unter Menschen. Daher ist für mich dieser Job irgendwo perfekt geeignet, weil ich gerne mit Menschen zu tun habe und dass man halt sieht, dass es was Tolles an jedem gibt, ja, letztendlich. Und ja, es ist komplex, aber da kriege da schöpfe ich auch viel Energie raus, ja. Also ich liebe das Coaching meines Teams. Ich liebe sie zu unterstützen, zu entwickeln. Wo wollen sie hin? Wo wollen sie in einem Jahr sein? Wo wollen sie in 3 Jahre, 5 Jahre sein? 10 Jahre? Wollen sie meinen Job mal haben, ne? Und das kann sehr unterschiedlich sein, ja. Ich möchte woanders leben oder ich möchte ins Ausland mit dem Unternehmen. Ich möchte dieses Gehalt mal erreichen. Ich mache jetzt intern, aber ich würde gerne mich auch irgendwann mal für die externe Kommunikation interessieren. Ja? Also wie unterstütze ich die Leute, deren Fähigkeiten auszubauen, deren Interesse verfolgen zu können und auch ihre Karrierewünsche zu erfüllen? Also das finde ich spannend. Das Breitere, über das Team hinaus mit Menschen zusammenzuarbeiten, finde ich, ist ein großes Glück eigentlich, weil zusammen schafft man mehr, als was man alleine schafft.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Willkommen zu einer ganz besonderen Episode, liebe Leute. Es ist die letzte Episode für 2024 und auch die letzte Episode, bevor es in eine längere Pause mit dem Afrikaner-Podcast geht. In dieser Folge spreche ich mit Christopher Wade, Vice President für Internal und Employee Engagement Communications bei Fresenius Medical Care. Chris teilt seine beeindruckende Lebensgeschichte, wie ein multikultureller Hintergrund und unkonventionelle Karriereentscheidungen seinen Weg geprägt haben, und wir sprechen über den Umgang mit interkulturellen Identitäten, die Macht von Kommunikation in großen Organisationen, warum Fleiß, Anpassungsfähigkeit und Offenheit öffnen können und wie er zu den Themen wie Hip-Hop, Blackness und Zuhause steht. Natürlich sprechen wir noch über viel mehr, denn diese Episode ist eine Mischung aus Inspiration und praktischen Einblicken für alle, die nicht nur ihren eigenen Weg gehen möchten, sondern über den Tellerrand hinausschauen möchten oder auch können. Also viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du heute dabei bist.
Danke, Julie.
Chris, stell dich doch einmal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer du bist und was du machst.
Gerne. Christopher Wade, nenn mich aber bitte Chris. US-Amerikaner, lange in Deutschland und Europa. Und ich bin Vice President und leite die interne Kommunikation und Employee Engagement bei Fresenius Medical Care. Mhm.
Ja, du hast es gerade gesagt, Vice President Internal and Employee Engagement Communications, richtig? Genau. Langer Titel, ja. Hat auch sehr viel zu bedeuten. Ich freue mich schon sehr, dass wir das mal unpacken, zumal ich sehr, sehr an Kommunikation interessiert bin und auch an interne Kommunikation, das selbst auch ein bisschen mit auf meinem Lebenslauf mitnehmen durfte. Ja. Aber bevor wir da hinkommen, bin ich sehr interessiert an dem, was du eben gesagt hast, US-Amerikaner, sehr lange in Deutschland lebend. Ja. Was genau heißt das? Also du bist nicht hier geboren, sondern in den Staaten. Wie ist dein Leben so? Ja, wie hat es begonnen?
Es ist nicht besonders kompliziert, aber auch nicht irgendwie geradlinig. Also ich bin genetisch gesehen halb Deutscher, also meine Mutter ist Deutsche. 1,78 Meter, blond, graugrüne Augen. Und mein Vater ist African American. Und der ist nach dem Vietnamkrieg, war er in Deutschland stationiert, da haben die sich kennengelernt. Mhm. In Wiesbaden. Die haben auch in Europa geheiratet, in Dänemark eigentlich. Hm. Da habe ich später erfahren, als ich geheiratet habe.
Das war sehr schnell.
Genau, es ging um schnell gehen. Es war wohl kompliziert in Deutschland. Und dann sind die nach Dänemark, haben da geheiratet. Und was ich auch noch irgendwann mal erfahren habe, auf Mallorca Flitterwochen gehabt.
Oh, ganz klassisch.
Anfang der 70er Jahren. Dann ist mein Vater nach New York versetzt worden, da bin ich geboren. Wir waren dann auch in New York ein paar Jahre. Dann waren wir in Madrid in Spanien 3 Jahre. Dann waren wir wieder in den USA, in Ohio. Ich habe meinen jüngeren Bruder, er ist da geboren. Und dann waren wir wieder in Wiesbaden. Mhm. Und von Wiesbaden wieder nach USA, also die kurze Version, die ich meistens sage, ist 7 Städte in 3 Ländern, vor ich 18 war.
Wow, 7 Städte in 3 Ländern. Ja, das hört sich wirklich nach sehr viel Ping-Pong an, könnte man sagen, Reise-Ping-Pong.
Absolut.
Und du hast dann aber deinen
Also was du zuerst gesagt hast, war ja, ich bin US-Amerikaner. Das heißt, du hast für dich ja immer noch sehr tief verankert, dass du Amerikaner bist, ja?
Ja, total. Also schon immer. Es fängt vielleicht damit an, dass wir zu Hause eigentlich kein Deutsch gesprochen haben. Also ich habe von meiner Mutter kein Deutsch gelernt. Eine kleine Anekdote, ich bin das einzige Enkelkind von den ganzen deutschen Geschwistern meiner Mutter, das überhaupt Deutsch spricht. Also es gibt, glaube ich, 8 von uns und ich bin das einzige deutschsprachige Kind. Also sie sind alle im Ausland geboren, aufgewachsen und bei keins der Kinder wurde Deutsch mit erzogen, wenn man das so sagen kann.
Und, inklusive ja dir, ne?
Genau, ich auch nicht, ich auch nicht. Was halt dazu kam, als mein Vater wieder in Wiesbaden stationiert war, haben sich meine Eltern getrennt in der Zeit. Und meine Mutter, also es war nach 2 Jahren, wir waren schon 2 Jahre hier, ich ging dann auf die American School für die ganzen Soldatenkinder. Und dann haben sich meine Eltern getrennt, lange Geschichte, aber meine Mutter hat sich entschieden, dann zu bleiben. Mein Vater ist zurück in die USA und zu dem Zeitpunkt musste ich entweder weiter auf der amerikanischen Schule bleiben, als Privatschule, sehr teuer, was meine Mutter sich nicht leisten konnte, oder halt eben in die öffentliche Schule. Und das haben wir dann auch gemacht damals. Ich war 8 Jahre alt und es war sogar so, wir sind im Vorort von Wiesbaden in die Schule gegangen, Nordenstadt, falls irgendjemand Nordenstadt kennt. Da war ein Mädchen, die gerade in die 2. Klasse kommen sollte. Das war über im Sommer kam der Wechsel. Und deren Vater Amerikaner war, nicht Soldat, und sie sprach beide Sprachen. Und dann haben die sich überlegt, vor der jetzt in die 3. Klasse kommt, kein Wort Deutsch spricht, vielleicht nicht hinterherkommt mit, was das die Inhalten angeht, tun wir ihn in die 2. Klasse, dann wiederholt sich Stoff, gerade so Mathe und solche Dinge. Und wir setzen ihn neben dieses Mädchen. Sie hat sich schon bereit erklärt und die Familie, dass sie ein bisschen Übersetzerin spielt. Und so ist es auch gelaufen und hat auch funktioniert.
Super. Das heißt, du hattest deine Personal Translatorin,
genau.
Übersetzerin bei dir in der Klasse.
Genau. Also eigentlich nach der 2. ist sie schon aus privaten Gründen weggezogen. Also sie war dann weg nach der 2., aber bis dahin war mein Deutsch gut genug. Also 3., 4. Grundschule habe ich ganz selbstständig alleine absolviert und dann 2,5 Jahre Gymnasium, bevor wir zurück in die USA gegangen sind.
Da sieht man wieder, wie schnell Kinder lernen, ne? Also es ging ja ruckzuck.
In dem Alter, also ich habe überhaupt kein bewusstes, also mir ist nicht bewusst, ab wann ich die Sprache sprach und nicht. Ja. Es war irgendwie, das ging einfach so über. Also ich kann mich an die ersten Tage erinnern, auch vor allem den ersten Tag ist bei mir eingemeißelt, weil es war Anfang September. Die Schule hat schon angefangen für die Kinder. Die kannten sich natürlich schon durch das erste Schuljahr. Und wir waren irgendwie 2 Wochen versetzt. Und dann hat die Lehrerin, Frau Germelmann, mich damals und meiner Mutter abgeholt. Und dann hat die mich wirklich in die Klasse gebracht. Die Klasse saß schon da. Die Schule hat schon begonnen. Es war irgendwie eine Stunde später. Und natürlich alle Augen auf mich. Und per Zufall war der Tisch, wo ich saß mit dieser anderen Mädchen und ich kann mich nicht an ihren Namen erinnern. Das macht mich echt traurig. Aber die saß hinten, ich wurde dann da hingesetzt und es haben mich alle angestarrt und ich weiß noch, ich habe den Kopf auf dem Tisch gelegt, weil ich echt, es war mir zu viel Druck irgendwie. Yeah. Ja. Und klar, Neukind, Amerikaner, schwarzes Kind. Also ich glaube, ich war natürlich sehr interessant für die Kids. Und es war natürlich, dass sie dann einen dann anschauen. Und ich weiß, bei der ersten Pause kamen natürlich viele angerannt und haben versucht, mit mir zu sprechen. Und ich konnte Fußball, weiß ich noch. So, ne, die so, sprichst du Deutsch? Ich so, Fußball. Und vielleicht noch ein anderes Wort, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber Fußball habe ich noch fest im Kopf.
Oh, wow.
Und ich konnte noch ein paar Schimpfwörter von meiner Mutter. Ich wusste nicht, was die heißen, aber ich wusste, sie ist sauer. Also verdammt noch einmal, das war so ein Spruch, wenn meine Mutter richtig sauer war, wusste ich, oh, pass auf Chris, du bist jetzt einen Schritt zu weit gegangen.
Wow, ja. Ach, das ist ja wirklich aufregend für dich gewesen, ne? Also wie war das für dich? Würdest du sagen, dass du da Schwierigkeiten hattest, dich da einzubringen, dich zu integrieren sozusagen? Oder kannst du dich da noch dran erinnern?
Ich glaube, ich war in der Tat ein Einhorn und viele hatten Interesse. Das hat es irgendwie einfach gemacht und es war, ich muss sagen, eine gute Gruppe von Kids. Ja, sie waren irgendwie nett und offen und gut drauf. Es war auch, ich glaube, in Wiesbaden, also Amerikaner da zu haben, es war ja, ich glaube, 4 Bases da damals, als ich Kind war. Also es gab Navy, Marines, Air Force, alles da. Also ich war nicht vielleicht völlig wildfremd, wenn auch in der deutschen Kultur fremd. Eigentlich fand ich es ein guter Übergang. Eigentlich habe ich mich schnell wohlgefühlt. Ne? Mhm. Und ich habe auch gute Erinnerungen an der Zeit in der Grundschule. Mhm. Also es war irgendwie positiv. Die Lehrerin hat, ich glaube, viel Zeit für mich investiert, dass ich mich akklimatisiere, dass ich die Dinge verstehe, ist immer wieder auf mich zugekommen. Sie konnte relativ gut Englisch und hat dann auch geholfen. Also es war eigentlich eine gute, es hat gut funktioniert, würde ich sagen.
Das heißt, du wurdest da gut an die Hand genommen und konntest dich ganz gut aufbauen. Du hast ja gesagt, du bist dann Richtung Gymnasium gegangen, was ja auch eine Leistung ist, ne?
Und, es war fragwürdig damals, aber Frau Germermann meinte, Chris, dein Deutsch, also du musst da dich anstrengen, sonst würde ich jetzt nicht die großartige Empfehlung geben. Du hast, ne, du bist schlau und wir merken das und in Mathe und anderen Fächern bist du gut, aber so Deutsch und Geschichte, glaube ich, halt du, die Fächer, wo die Sprache wirklich drauf ankam, da hatte ich noch die Probleme. Also durchgehend, auch auf den Gymnasiumzeit. Ja. Ich war froh, als ich in die USA ging, dann hatte ich dieses Deutschproblem nicht mehr.
Ja, das ist ja spannend, ne? Also da denkt man, man ist ja gut in der Schule, ne? Also man hat ja, die Fähigkeiten, ne, gute Ergebnisse zu erzielen und Sprache, klar, ist natürlich auch eine Intelligenz, die man sich aneignet, wobei das Verstehen, ne, der Durchführung von Aufgaben, Disziplin und so weiter und so fort, das spielt ja auch noch mit einer Rolle. Ja. Deswegen dann ins Wanken zu kommen, das ist ja auch eine interessante Herangehensweise auch, ne? Ich meine, ich kenne das von mir auch, ne? Ich hatte damals als in meiner Orientierungsstufe in der 5. oder 6. Klasse ein großes R, ein G und ein kleines R, ne? Und mein Papa hat dann, wurde dann auch gesagt, wir wissen nicht so ganz, ob es denn wirklich die beste Richtung ist, ne, mit dem Gymnasium. Mein Vater hat dann gesagt, nein, komm, sie schafft das, mach das trotzdem, ne? Okay. Und du würdest dir denken, dass das eigentlich ausreicht, wenn das Kind wirklich gezeigt hat, okay, das Potenzial ist da, es kann gut arbeiten und so weiter und Sprache ist ja etwas, was man wirklich lernen kann, ne, mit der Zeit auch. Aber es ist ja gut gelaufen. Du bist ja aufs Gymnasium gekommen.
Ja.
Und das ging dann nach dem Gymnasium aber auch nicht weiter sofort, ne, in Deutschland. Du bist dann zurück in die USA.
Genau.
Wie kommt das?
Meine Mutter, letztendlich, ich würde sagen, eine rastlose Seele. Letztendlich gab es auch einen Mann im Bild, auch ein Amerikaner, schwarzer Amerikaner, Soldat, der ihr Freund war, der zurück in die USA versetzt wurde, auch aus dem Militär ausgetreten. Und wir sind ihn mehr, das war der richtige Grund. Das würde sie so nicht sagen, selber würde ich sagen. Aber de facto war es so. Deswegen sind wir in die USA, wobei die Beziehung halt nicht lang gehalten, aber wir sind dann geblieben.
Das heißt, du bist dann wieder zurück und hast dann im Prinzip deine Highschool-Jahre zu Ende gemacht.
Ja, ein Jahr noch Middle School oder Junior High, je nachdem, wo man wohnt. Also die 8. Klasse noch in den USA absolviert und dann die Highschool dann nochmal woanders. Wir waren eine Zeit lang in Virginia, da ging ich zur Middle School und dann in Albuquerque, New Mexico, ging ich dann zur Highschool.
Und dennoch bist du jetzt hier. Ja. Also was war der Grund, weswegen du gesagt hast, hey, ich möchte zurück, zumal du ja auch dieses Gefühl von Identität viel mehr mit den USA verbindest?
Ja, auch, wie es so ist, nicht genauso gezielt gewollt. Also ich bin zur Highschool gegangen, lange Geschichte auch mehr oder weniger per Glück zur Universität mit Academic Scholarship, was ein großer, wirklich Glücksfall war. Ich hatte gute Noten, aber habe mich nicht beworben, dummerweise. Bin dann zur Uni und war eigentlich fast fertig mit meinem Bachelor's. Aber wollte eigentlich wirklich in die Arbeitswelt rein. Ich hatte null Vorstellung, wo die Reise eigentlich hingeht. Oder beziehungsweise so einen halben, aber war noch nicht bereit, es zu starten. Und ich wollte eigentlich, und sicherlich auch durch, wie ich aufgewachsen bin, wollte ich ein Jahr aus Land machen. Die Welt bereisen. Und hatte mir eigentlich anvisiert, nach Australien zu gehen. Und wenn man sich beworben hat, war es so, dass man, was ich immer lustig fand, man konnte drei Länder auswählen. Und ich weiß noch, okay, Australien ist englischsprachig, vielleicht tut man noch Großbritannien darunter, aber es ist ja nicht so, als ob du irgendwie Lateinamerika oder in einem fremdsprachigen Land dann dazu addieren kannst, weil wenn du die Sprache nicht sprichst, hast du ja keinen Zugang zu dem Land. Aber es gab immer drei zur Auswahl. Ich habe Australien eingeschrieben und dachte mir so, falls es nicht klappt, tu doch einfach Deutschland an zweiter Stelle rein. als Backup so ein bisschen. Mhm. Wir waren nicht wieder in Deutschland, seit ich Kind war. Also wir sind abgereist, als ich 13 war und nie wieder Fuß gefasst in Deutschland. Mhm. Hab Australien nicht gekriegt, da gab es nur zwei Plätze. An einer Uni in Adelaide wäre das gewesen. Aber in Deutschland haben die mehrere Kooperationen mit der Uni Würzburg, Heidelberg und Bonn. Und dann durfte ich mir aussuchen, zu welcher Uni ich gehen wollte.
Die Qual der Wahl.
Die Qual der Wahl. Hab mich dann für Bonn entschieden.
Ja, und Bonn, durfte ich von dir erfahren, ist ja auch der Ort, an dem du deine Frau kennengelernt hast.
Genau.
An dem du ja Fuß gefasst hast sozusagen. Ja, ja. Was würdest du sagen, ist so ja die größte Überraschung vielleicht, die du erfahren hast, als du zurückkamst, jetzt auf eigenen Füßen standst, ohne Eltern?
Ja, ich habe mich dafür entschieden, also ich habe dann den deutschen Platz bekommen, habe gesagt, Uni Bonn, paar und 20, 21, irgendwas. Ja, es ist irgendwie so, ne, man kann sich nicht wirklich reell vorstellen. Klar, ich habe als Kind in Deutschland gelebt, bin aber weggegangen. Meine Aussprache war natürlich sehr gut. Aber mein Vokabular war total geschrumpft. Also ich habe in der Highschool Spanisch genommen. Ich habe ein Jahr Deutsch genommen, und zwar German 3, der höchste Kurs, den es gab. Und nur ein Semester und habe eine 1 bekommen. Und dann hieß es, Chris has tested out of German. Ja, also für amerikanische Verhältnisse, was man da so lernt, war ich gut genug.
Yeah.
Und an der Uni habe ich das Gleiche gemacht. Da habe ich, weil an der amerikanischen Uni, die meisten muss man auch mindestens 4 Semester irgendeine Fremdsprache nehmen. Und da habe ich dann auch Deutsch gewählt und mich auch mehr oder weniger rausgetestet, dass ich dann keine Fremdsprache mehr machen musste. Das war aber auch ein wichtiger, wie sagt man denn, Prerequisite, also eine Voraussetzung, dass ich dann auch nach Deutschland kommen konnte. Also hätte ich nicht diese Kurse absolviert, hätte ich nicht in die deutsche Uni mich einschreiben lassen, dieses Jahr Austausch machen. Dann wurde es natürlich ernst. Ich hatte aber bis dato überhaupt kein Deutsch gesprochen seit Jahren. Und dann habe ich auch mit der deutschen Fakultät gesprochen. Und die haben mir von einem Sommerkurs, was die jeden Sommer außerhalb des Unis, also es war nur, also es war eine getrennte Organisation sozusagen, haben die aufgestellt, einen Sommerkurs, um Deutsch zu lernen in New Mexico. Wie gesagt, ich ging zur Highschool und zur Uni in Albuquerque, New Mexico. Was der nördliche Teil ist, ähnlich wie Colorado, also sehr bergig, sehr grün, da gibt es viel Skigebiete. Und im Sommer ist natürlich sehr leer, aber sehr wunderschön naturmäßig und so ein bisschen, ich sag mal, Deutschland, Alpen, Berge drauf. Und dann haben die da immer ein Ski-Hotel, was von einer deutsch-amerikanischen Paar, die Inhaber waren. Und dann haben sie dieses Ski-Hütte mit, ne, für normalerweise Leute, die da Urlaub machen oder Tagesflüge zum Skifahren und haben da praktisch eine Summer School für Uni-Studenten, um ihr Deutsch zu verbessern. Und dann war das 4 Wochen intensiv Uni-Unterricht. Da gab es auch Uni-Credits für, also Uni-Scheine. Und das waren alles Professoren. Und der Organisator, der Ursprungsorganisator, war der Leiter der deutschen Fakultät an der University of New Mexico. Aber die haben Professoren aus Wien, aus Finnland, aus Berlin, von anderen amerikanischen Universitäten. Das mussten aber alle Muttersprachler sein. Also es kam einer, den ich noch gut in Erinnerung habe, von der University of Texas aus Austin, eine aus Seattle. Also da hast dann diverse Professoren, da waren 100 Kinder oder so. Ist auch relativ teuer. Und dann war das 4 Wochen sehr intensives Deutsch. Und da hat sich schon mein Deutsch sehr verbessert. Und ich sage das einfach, weil ich habe mich sehr wohl gefühlt. Mein Deutsch war besser als den meisten da. Es waren sehr viele, die sehr gut konnten oder auch irgendwie gemischte Hintergründe, vielleicht Großeltern Deutsch und sind jeden Sommer nach Deutschland gegangen und so. Die hatten eine starke Affinität. Also ich habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt und habe mich auch gefreut über dieses Jahr Austausch. Aber auf die Frage zurückzukommen, als ich ankam, hatte ich doch ganz schön Heimweh. Und obwohl ich schon als Kind in Deutschland gelebt habe und die Sprache gut kann und grundsätzlich die Kultur kannte, merkte ich, es war nicht meine Kultur wirklich. Mhm. Ja. Im Sinne von, wie es jeden geht, der ins Ausland geht und merkt, Moment mal, dass es anders ist, was ich kenne.
Mhm. Und woran genau hast du es gemerkt? Also du sagst Kultur.
Ja.
Was war genau anders für dich?
Ach, so vieles. Also ich sag mal, ich glaube, Englisch ist schon immer meine Muttersprache gewesen und da bin ich sehr gewandt drin, würde ich behaupten. Ja, also ich habe mich sehr wohl gefühlt, großes Vokabular, kann mich sehr fein ausdrücken und das konnte ich natürlich nicht in Deutsch, ja. Und sicherlich war mein Deutsch vielleicht besser als der durchschnittliche Austauschstudent, aber man ist dann schon ein bisschen auf dem hinteren Fuß. Ja, also wenn man, ne, ich wurde dann in ein Uniheim gesteckt und ich war der einzige, glaube auf meiner Etage, der einzige Ausländer. Und wenn man ins Gespräch kommt und gerade zu dem Zeitpunkt, wenn es doch irgendwie schnell in eine gewisse Thematik gekommen ist oder Themen, die ich nicht kannte oder deutsche Politik oder was weiß ich, da konnte ich sprachlich einfach nicht mithalten. Mein Vokabular ist über die letzten 25 Jahre natürlich wahnsinns gestiegen.
Ja.
Da muss man auch klarkommen. Also dieses Ausländersein
ja,
in dem Umfeld war dann sehr deutlich. Ja, ja. Und ich kam auch von einer amerikanischen Uni zu einer deutschen Uni. Das sind auch zwei sehr verschiedene Welten.
Ja, ja.
Ja, also eine amerikanische Uni, und vielleicht kennt man das von Filmen, es ist halt, es kostet Geld, aber dafür hast du ein anderes Uni-Erlebnis. Du hast einen Campus und sicherlich wird das anders sein, vielleicht im Nordosten, aber wo ich zur Uni gegangen bin, in Albuquerque, du hast einen riesen Campus in Stadtmitte, es ist sehr grün, es ist irgendwie alles gepflegt. Du hast Computerzentren, 10 Stück am Campus mit 100 Computern. Du kommst dahin, du setzt dich irgendwo hin, es ist immer was frei. Du hast automatisch eine E-Mail-Adresse bekommen. Das ist alles früh 90er Jahre, ne? So ein bisschen Pre-Internet, Ursprungsanfang Internet. Und in Deutschland gab es kein Campus, es war alles zerstreut. Die Gebäude waren so ein bisschen auseinandergefallen.
Yeah, yeah.
Dieses so in Gänze Community an einem Campus war nicht da.
Mhm.
Ja, also klar, auch in den USA hast du vielleicht eher so, wenn man in Arts-Richtung ging oder Engineering, manchmal waren das nicht immer die gleichen Kreise, aber das hat sich auch vermischt. Aber ich hatte das Gefühl, an der Uni Bonn ist so, du bist in der pädagogischen Fakultät und du hängst fast hauptsächlich nur mit den Pädagogen ab.
Yeah.
Und dann haben die Pädagogen irgendwie eine Party geschmissen. Und klar gingen da alle hin, aber also es war ein ganz anderes Erlebnis und hat sich anders angefühlt. Und ich habe die Uni-Zeit sehr geschätzt. Vielleicht ein Grund, warum ich auch nicht aufhören wollte. Und da war das doch ein anderes Erlebnis. Ich musste mich da sehr viel, also ich musste lernen. Die Lernkurve war da, mich anzupassen. Wie funktionieren die Dinge hier? Was interessiert den Leuten? Auch anders, so Humorsachen. Ich würde behaupten, amerikanisches Humor ist doch ein bisschen breiter gefächert als in Deutschland. Also wenn du allein so die Comedy-Szene anguckst und wie lange es existiert und die Shows und die Stars, die aus diesem Umfeld kommen. Und das ist etwas, was sich sehr in die Kultur verbreitet.
Ja.
Also wie
sagen, man lacht hier weniger über sich selbst oder lacht hier grundsätzlich weniger?
Ja, also will ich gar nicht behaupten, aber es ist irgendwie, ich mache mal ein Beispiel, ich will auch nicht mal zu sehr auf die Füße treten hier. Ich kam nach Deutschland, ich war in diesem Uni-Studentenheim und es gab, jeder hat so einen kleinen Raum für sich gehabt, so 10, 14 Quadratmeter, also ein Bett, ein Waschbecken, gemeinsame Duschen, gemeinsame Küche, Esswohnbereich. Und oft hockten dann viele von uns dann vorm Fernseher, haben gemeinsam was geguckt. Und viele standen auf The Simpsons. Also manche haben wirklich täglich um 5 oder 6 Uhr kam irgendwie Simpsons-Wiederholungen. Und ich so, oh, ich gucke The Simpsons mit, gerne. Love The Simpsons. Und dann guckst du The Simpsons und ich kenne die Folgen, weil ich die auch schon zigmal gesehen habe. Und dann fange ich an zu lachen und kein anderer lacht, weil der Witz entweder in Deutsch sich nicht übersetzen lässt oder der Humor, der dahinter steckt, dieses subtile Humor einfach nicht so prävalent ist in der deutschen Sprache und Kultur. Ja, manchmal waren das Referenzen zu amerikanischen Sachen, die man nicht kennt in Deutschland. Aber manchmal waren es so Dinge, wo ich mich kaputt gelacht habe, wo ich merkte, ich gucke mich so um, warum bin ich der Einzige, der lacht? Ja, und alle und die meisten so, okay, why is Chris laughing?
Ja.
Man konnte es gar nicht erklären in dem Moment.
Ja,
und
das kenne ich. Also ich muss sagen, das kenne ich aber auch. Also das ist tatsächlich für mich auch so ein Erlebnis gewesen. Ne? Ich glaube, das korreliert auch ganz gut mit der Tatsache, dass Deutschland grundsätzlich auch ein bisschen ernster ist. Ne?
Ja.
Also Deutsche sind ja, glaube ich, an sich einfach ernstere Menschen auch. Ne?
Ja.
Nehmen die Dinge irgendwie ein bisschen ernster, strukturierter, die Dinge müssen so laufen.
Ja,
und
sicherlich.
Ich glaube, das macht schon Sinn, was das Erlebnis hatte.
Ja.
Und was ich aber sehr spannend finde in dem ganzen Chris, ist, dass du halt diese Herausforderungen immer also so scheint es mir als Möglichkeit gesehen hast, einfach was Neues zu lernen und zu gucken, okay, wie kann ich meine Denke so ein bisschen erweitern, ne? So ein bisschen wie Muskeln, wie kann ich die jetzt noch mehr stretchen, weil jetzt erlebe ich hier irgendetwas, was ungewohnt ist, das vielleicht auch unbequem ist, aber okay, let's do it, weil du hättest ja auch ganz locker einfach wieder zurückgehen können, ne? Und sagen können, ach komm, nervt mich hier alles irgendwie und ist mir zu ernst oder wie auch immer, aber du hast gesagt, komm, ich mach weiter. Und heute sagst du ja auch, du fühlst dich total wohl, ne?
Ja.
Und das finde ich sehr spannend, diese Dynamik, die sich da entwickelt hat bei dir. Wie würdest du sagen, woran liegt das? Also, wieso hast du nicht gesagt, ach komm, es ist so viel einfacher zurückzugehen?
Ja. Ich denke, teils ist es, ich bin so erzogen worden, ne? 7 Städte, 3 Länder vor 18. Ja. Man lernt von da, wo man angekommen ist, sich zu integrieren, anzupassen, im positiven Sinne. Und dass auch überall ein Glücksort sein kann, sage ich mal. Mhm. Ja, also home is where you make it. Mhm. Das Zweite ist, ich glaube, ich mag auch Herausforderungen. Also nicht im Sinne von, ich muss immer gechallenged werden, sondern neue Dinge entdecken. Also ich bin neugierig. Ich bin neugierig über Menschen. Ich treffe gerne Menschen, unterhalte mich gerne, höre, sehe, spreche über verschiedene Perspektiven, will die ganze Welt bereisen. Also ich habe große Neugier über eigentlich alles, mehr oder weniger. Und ich glaube, auch hier ankommen ist, und das gehört auch dazu, jeder, der mal umzieht, hat dann ein bisschen Heimweh am Anfang. Es ist einfach so, man ist aus dem Element, das Heimgefühl, da, wo man kennt, wie die Dinge ablaufen, man hat die Freunde um sich, die Gewohnheiten. Und wenn man dann aus dieser Bequemlichkeit rauskommt, muss man schauen, wie man damit umgeht. Und es kam für mich nie in Frage, dass ich zurückgehe. Ne? Und ich weiß das ja, als ich ginge, hatte ich einige Freunde, die auch ins Ausland gegangen sind. Und eine gute Freundin von mir, die war eine sehr gute Freundin, die ist nach Spanien gegangen. Und als ich zurückkam, habe ich rausgefunden, nach 2 Monaten ist sie zurückgekommen nach Hause. Was uns vielen überrascht hat, weil wir hätten das nicht von ihr gedacht, weil sie schon so eine starke und sie war auch aus Hispanic, also Mexican American Background. Aber Spanien war so anders und ohne Familie bei sich irgendwie, das war ihr zu viel und kam nach Hause und war auch ganz glücklich damit. Also sie hat sich mit abgefunden. Sie so, ich weiß jetzt, ich bin nicht dieser Typ, der gerne so einen Schritt machen möchte.
Ja, das heißt also, du liebst Herausforderungen und es wird dir sozusagen in die Wiege gelegt, ja, mit Veränderungen einfach positiv umzugehen.
Ja.
Du hast ja auch sehr, sehr viel mehr Herausforderungen gehabt, weil du ja, bevor du sozusagen in die Corporate-Welt gekommen bist, ja auch sehr, sehr viele verschiedene Jobs gemacht hast, ne? Hast ja hier und da gejobbt. Also auch wenn ich mir das so vor Augen führe, denke ich mir, okay, du hast in der Tankstelle gearbeitet, beim Barkeeping, du hast irgendwie Fußball aufgeblasen oder was. Du hast also so viele Jobs und du denkst, okay, ich bin hier so viel gereist, ich habe hier studiert und im Ausland studiert, bin zur Schule gegangen und so weiter. Dann müsste ich doch eigentlich direkt, ne, wie so diese normale, in Anführungsstrichen, Werdegänge aussehen, auch einfach direkt mich bewerben und dann anfangen, in einer Managementposition am besten loszulegen. Aber das hast du ja gar nicht, ne? Du hast ja schon sehr, sehr viel andere Sachen, sehr andere Sachen erlebt, die gar nichts mit deinem jetzigen Job zu tun haben. Was würdest du sagen, nimmst du von diesen Erfahrungen mit?
Ganz viel. Auch nach dem Uni-Abschluss. Also ich hatte einen Plan. Ja, also ich habe ja in dem Jahr Austausch, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, eine deutsche Frau. Und wir haben uns auch verliebt. Und die Frage war, als das Jahr vorbei war, was machen wir jetzt? Weil zum einen, ich musste die Uni absolvieren und ich hatte eigentlich einen Plan, nach Brasilien zu ziehen, nach dem Uni-Abschluss. Also ich wollte nicht Job, Karriere machen, weil mein Double Major, also meine 2 Hauptfächer, ich hatte 2 Hauptfächer für mein Bachelor's, eins war Literature Creative Writing. Also ich wollte Schriftsteller werden. Ich wollte Science-Fiction-Bücher schreiben. Und mein Plan war nach der Uni, wie es andere berühmte Schriftsteller gemacht haben, erstmal mein Werk zu arbeiten und schreiben. Und ich wollte die Welt bereisen für 2 Jahre. War mein Plan. Und ich wollte mit meinem Onkel starten, weil meine deutsche Mutter, ihr Bruder, war in Lateinamerika mindestens die Hälfte seines Lebens. Ich habe 3 Cousins da, die sind alle in Brasilien aufgewachsen. Und die Kinder waren älter als ich, die meisten. Waren alle außer Haus, hat sich gerade von seiner 2. Frau entschieden und ich hatte mit dem abgemacht, bevor ich nach Deutschland ging, wenn ich fertig bin, ziehe ich nach Brasilien, kann ich bei dir einziehen? Er so, ja, Chris, du ziehst zu mir und ich zeig dir Lateinamerika, mein Freund. So mega, so machen wir das. Und das war mein Plan. Also dem Jahr, wo ich in Deutschland war, das wird immer ernster mit meiner Frau, war die Frage, du ziehst nach Brasilien, wie wird das funktionieren, Deutschland, Brasilien? Weil meine Frau war noch mit einem Studium. Dann bin ich zurück nach USA. Das war immer noch der Plan. Aber bevor ich fertig war und ich hatte nur noch ein Semester, waren meine Pläne geschmissen und ich bin nicht nach Brasilien und bin nach Deutschland gezogen. Okay. Und das aber dann ohne Plan. Mhm. Und als ich hierher kam mit meinem Bachelor-Degree, konnten die meisten nicht starten. Also ich habe mich beworben hier und da. Meine jetzige Frau hat mich damals geholfen, deutsches Bewerbung zu schreiben. Es war auch völlig anders. Jetzt ist das viel, viel ähnlicher in den meisten Fällen. Und dann muss ich irgendwie Geld verdienen. Mhm. Und dann habe ich jeden Job genommen, den es gab. Mhm. Und das erste war Barkeepen. Mhm. So in den ersten paar Wochen im Zum Lusches, eine Girls-Kneipe außerhalb von Bonn, habe ich da gestartet. Das war fremd. Sag ich mal, das war, musste ich auch immer, wo bin ich hier gelandet? Das war aber ganz nett. Dann habe ich auch ein richtiges Cocktailbar-Job gekriegt und habe auch rumgejobbt wie wild. Also ich bin teilweise 5 Uhr morgens aufgestanden und zum Arbeitsamt. Dann gab es immer morgens ab 6 Uhr, konnte man sich anstellen, dann gab es so Tagesjobs. Und das war, wer als erstes da ist, kriegt die Jobs. Also bin ich um 5 dahin, um 6 da zu sehen, um schon um 6 da zu sein, weil die um 7 erst aufgemacht haben, dass ich an erster Reihe war und was immer der Job war, ich bekommen habe.
Wow.
Deswegen kam eine Woche lang, gab es einen Unternehmer, der günstige Fußbälle aus Indien importiert hat. Die waren natürlich, um das Volumen klein zu halten und für kleineres Geld mehr Fußbälle zu transportieren, waren die alle leer. Und dann hat der 2 Pistolen gehabt und dann wurden 6 von uns angeheuert. 2 konnten die Bälle aufpumpen und die anderen haben sie dann in die Kisten getan, dann zur Versendung.
Wow.
Bäume ausgerissen, was auch immer. Die Leute kamen an und haben sich einen Tagesarbeiter gesucht. Manchmal war es eine Woche, manchmal 2 Wochen, 3 Wochen. Und das habe ich die ersten paar Monate gemacht, bis ich sowohl beim Barkeepen sozusagen jedes Wochenende regelmäßige Arbeit hatte und ich habe einen Tankstellenjob bekommen, was ein Riesenschritt war, weil das war dann nicht mehr jeden Morgen 5 Uhr aufstehen, sondern wirklich geregelter Arbeitszeit. Also da war es 30 Stunden die Woche, Montag bis Freitags, und habe mehr oder weniger die Endschicht gemacht. Also da hat immer um 10 zugemacht. Mhm. Und das war super. Das war geregeltes Einkommen. Wir haben jetzt eine Arbeitsgenehmigung bekommen dadurch. Hat sich der Inhaber und die Inhaberin für mich eingesetzt, dass das ginge. Weil Tankstellenjob ist jetzt nicht gerade so der Job, super wo nur beliebt, einer auch, wofür man einen Ausländer braucht. Ja, unbedingt, ja. Die haben sich dafür eingesetzt. Das war sehr gut für mich. Noch 3, 4, 5 Monate später über den Barkeeper-Job habe ich einen Callcenter-Job bekommen, wo ich in ein Unternehmen gekommen bin, die so ein bisschen auf USA und das Green Card Visum spezialisiert waren. Da habe ich 3 oder 4 Jobs gehabt. Also ich glaube 2 Barkeeper-Jobs, Callcenter und diese Tankstelle. Und ich habe es mal aufgerechnet. Ich habe 70 Stunden die Tagewoche gearbeitet und jeden Tag. Also es gab keinen Tag, wo ich nicht gearbeitet habe. Ich komme nochmal zu deiner Frage zurück.
Ja, das ist auch wichtig, dass du das so auch mal das Bild gemalt hast, ne? Damit man hört, okay, wie sah das wirklich aus und was hast du da eigentlich gemacht? Ne?
Ja, ich war bereit, das zu tun, um irgendwie weiterzukommen. Mhm. Ja, und habe die Möglichkeiten, die gekommen sind, genommen und das Beste draus gemacht. Und ich würde sagen, in jedem dieser Jobs, egal wie klein, als ich gegangen bin, haben gesagt, Chris, super. Mhm. Ja, die Tankstelle hat mich geliebt. Als ich da gekündigt habe,
in Tränen geflossen.
Die waren echt traurig. Ja. Und hab mit denen jahrelang bin ich doch besuchen gegangen und später, als ich ein Auto hatte, habe ich es da reparieren lassen beim Herr Bauer und der hat immer einen super Job gemacht und mir immer Chris gesagt, wie es, ne, der war so ein ehrlicher, glaube ich, Typ, wirklich ein anständiger, ehrlicher Typ, aber das war auch eine Vertrauensperson für Jahre später für mich. Und mein Ziel war immer, mach das Beste draus von das, was du hast. Ja, und ich glaube, das habe ich auch von meiner Mutter, muss ich sagen. Ne? Meine Eltern haben sich früh getrennt. Mein Vater ist wenige Jahre später gestorben. Und wir hatten immer wenige Mittel. Es war also immer an der Grenze von Armut, sage ich mal. Ja, wir kamen irgendwie immer so über die Runden, aber vorwärts ging es nie. Urlaub gab es einmal in meiner gesamten Jugend. Aber meine Mutter war irgendwie so ein bisschen fröhlich immer drauf. Ja, also egal was komme, wir haben uns und wir machen das Beste draus. Und ich glaube, das ist bei mir geblieben. Und ich glaube auch in der Highschool-Zeit, als ich dann wirklich mich gefunden habe, was akademisch angeht, habe ich gemerkt, wenn du fleißig bist, kriegst du die Resultate. Mhm. Also fleißig sein hat auch zu was Positives geführt.
Ja.
So bin ich auch in die Uni gekommen und wo die Gebühren für mich bezahlt wurden, weil ich akademisch so stark war. Und daher war auch immer diese Mentalität, hau rein, gib das Beste und du wirst dafür belohnt, sage ich mal. Mhm. Und das hat mehr oder weniger immer relativ gut funktioniert. Und über dieses Callcenter-Job gab es eigentlich dann eine Festanstellung bei denen, in einem anderen Bereich, nicht im Callcenter, sondern eher in so einem Beratungsbereich von dem Unternehmen. Und dann habe ich die Tankstelle-Job oder das, der Tankstellen-Job abgegeben, den Tankstellen-Job abgegeben. Mhm. Hatte auch zwischendurch eins der zwei Bars hat dicht gemacht leider und war dann nur noch bei einem am Wochenende. Aber da haben die sich auch gefreut, dass ich mehr Zeit an deren Wochenenden, also bei denen war und nicht getrennt zwischen den zwei verschiedenen Bars. Und so kam es, ich sag mal, ein bisschen geregelteres Leben. Nicht mehr 70 Stunden die Woche, sondern unter der Woche 40 und dann freitags und samstags in der Bar immer noch gearbeitet. Mhm. Und ja, auch da haben wir immer Mühe gegeben. Ja, einfach versucht, das Beste draus zu machen. Hab nebenbei ein deutsches Buch ins Englische übersetzt und auch grundsätzlich nebenbei übersetzt. Ich fing dann an, einige Kunden zu kriegen, also ein paar Uni-Professoren und ein paar Unternehmen, die gerne mit mir gearbeitet haben. Ich habe mich auch in deren, ich sag mal, Fachjargon eingearbeitet und wenn die mir was schicken, das Vokabular, ja, dann wussten die, ich kann das gut übersetzen.
Ja.
Und das war dann auch immer ein Nebenjob, den ich gemacht habe, auch fürs Geld. Ja, so, ne? Ja. Das waren alle gute Jobs, aber mehr Geld kann immer sein.
Mhm. Ja.
Und wir hatten keine Kinder, wir waren jung.
Mhm.
Warum nicht? Wenn man Fleiß reinsteckt, dann sieht man Resultate, dann hat das einen Schneeballeffekt. Also ne, ich merke, wenn ich was arbeite, kriege ich was zurück. Und wenn ich mehr arbeite, kriege ich mehr zurück. Also es war irgendwie so ein reciprocal, you know, circular thing, was dann immer passiert ist.
Ja.
Und es hat sich bei mir sehr früh eingebettet.
Ja, Werte. Ja. Ist auch eine Wertefrage am Ende, ne? Also diese Werte von Fleiß und von Geben auch und Menschen auch im Fokus halten, ne? Weil du ja dir nicht zu schade warst, diese ganzen Jobs zu machen. Ja. Ne? Also sehr leicht ist zu sagen, boah, nee, Tankstelle mache ich doch nicht oder ich lasse doch hier keine Fußbälle auf, wer bin ich denn? Ne? Aber du warst dir da nicht zu schade für und hast gesagt, komm, es ist Arbeit, ne? Und man lernt dadurch und man bekommt dann Beziehungen, die irgendwie ein Leben halten und für die ist sich, glaube ich, niemand zu schade. Ich bin auch sehr fasziniert von diesem Werdegang auch, ne? Weil ich bin ja auch aus dem Recruiting und sehr viel auf LinkedIn unterwegs gewesen. Ja. Ich habe mir hunderte, wenn nicht tausende Lebensläufe angeschaut in meinem Leben und finde das immer sehr spannend, wie Menschen sich von A nach B bewegen, sage ich mal ganz simpel. Ne? Und bei dir waren das ja wirklich sehr unkonventionelle Wege, die du da gewählt hast und dann durch diesen Weg, den du gar nicht geplant hattest, entstand plötzlich das und bei dir ist es ja genauso verlaufen. Ne? Du hast ja gesagt, du kamst über diesen Callcenter-Job dann auf den Telekom-Job, glaube ich, war das, ne?
Genau, also ich war ja im Callcenter-Bereich dann da in deren Beratung drüber gewechselt. Mhm. Das war dann die richtige Festanstellung. Und der Firma ging es aber nicht so gut. Ja, und die mussten ständig abbauen. Also ich glaube, ich war eins von den letzten zwei Mitarbeitern. Mhm. Es waren mal irgendwie 40 und dann wurde es 20 und es wurde immer kleiner.
Ja, und das ist auch ein gutes Zeichen, wenn man da noch übrig ist.
Ja,
ne?
Ja, also doch. Ich glaube, ich habe für mein eigenes Einkommen gesorgt durch die Arbeit, aber es war klar, es wird nicht ewig weitergehen. Ich habe mich gar nicht drum gekümmert. Ja, ich bin einfach fleißig weitergearbeitet. Aber meine Frau hat einen Kumpel erwähnt von uns gemeinsam. Ich weiß doch genau, es war in der Phase, wo ich auch an der Übersetzung dieses eine Buchs gerade dran war. Mhm. Und ich bin meistens nach Hause gekommen. Ich habe bis 6 gearbeitet, bin nach Hause, was essen, um 7 zurück ins Office, weil ich habe im Office, da hatte ich den PC, da habe ich die Übersetzung gemacht und Chef hat gesagt, ja Chris, komm, wenn du hier bis 11 Uhr abends bleiben willst und Übersetzer, mach das. Ich war dann zu Hause fürs Essen und da war sie gerade am Telefon mit diesem Kumpel von uns und ich weiß noch, ich kam rein so, Chris, beschreib doch, was du tust nochmal. Mhm. Ich weiß gar nicht und dann habe ich so ein paar Floskeln gesagt und dann hat sie weitererzählt und dann, das war irgendwie ein Dienstag oder Mittwoch und dann am Freitag war er bei uns. Genau. Und dann kam er rein bei uns und hat mir einen Zettel hingelegt. Das war von irgendjemand per Handschrift geschrieben. Da war ein Name drauf von einer Frau mit ihrer Nummer und dann der Name von ihrem Chef. Und er sagte, das ist die Sekretärin. Sie arbeitet irgendwie bei der Telekom und die suchen Leute, die Jobs machen und du sollst dich bei ihr melden. Ich so, ja, was für ein Job? Ja, ich weiß es nicht genau, aber du meld dich doch einfach da. Die ist ganz nett.
Yeah.
Weil er war Kellner und es war eine Stammkundin von ihm. Ich weiß nicht, wie er mit ihr genau auf dieses Gespräch gekommen ist und war, wieso ich da hervorgekommen bin und dann für einen Job, also frag mich nicht. Ist ein guter Kumpel bis heute noch. Auf jeden Fall. Ich so, okay, ich rufe da mal an. Und so, ja, die suchen Leute fürs Team und es wird gerade sehr stark ausgebaut. Und melde dich doch einfach mal bei ihnen und schau doch einfach mal, wie es so ist. Und ich so, okay, aber was für eine Stelle? Ja, so ein bisschen redakteurmäßig. Und dann so, okay, und dann habe ich einen Lebenslauf zusammengewürfelt, habe es da hingeschickt und dann haben die sich sofort gemeldet. Mhm. Sie hat natürlich jetzt auch vor dem Chef gelegt und dann habe ich ein Interview mit ihm und dann später mit meinem jetzt damaligen Chef dann und habe dann bei der Telekom gelandet in der Kommunikation. Mhm. Also ich wusste so gar nicht, wofür ich mich bewerbe. Und auch bei dem Interview hast du schon irgendwie journalistisches Background und ich so, also ich habe Creative Writing studiert und ich habe auch geschrieben, auch bei dieser Beratungsstelle, wir hatten einen Mitarbeiter, also ein Kundenmagazin, da hatte ich auch ein paar Artikel geschrieben. Also das konnte ich so ein bisschen als Referenz geben. Mhm. Aber ich glaube, die waren froh, einen Native American zu haben, der wirklich also schreiben gelernt hat und haben gesagt, hey, steig ein, ne, wir bringen dir das auch so ein bisschen bei. Mhm. Und das war sozusagen völliger Glücksfall.
Wow.
Ja, also nicht gezielt, nicht geplant, nicht drauf hingearbeitet, sondern wirklich Zufall und Beziehungen und Glück.
Und auch passende Fähigkeiten. Ne? Also ich erinnere mich gerade jetzt an die Lehrerin, die gesagt hat, ja, Deutsch und so weiter.
Ja.
Und jetzt siehe da, dass ich dir die Türen geöffnet habe, ja sogar deine eigene Muttersprache.
Ja, absolut.
Also absolut. Wie faszinierend ist das denn?
Ja, absolut. Das war ein wichtiger Bestandteil und auch bis heute noch, ne, in den Job, den ich mache, weil das war 2002. Also Januar 2002 habe ich bei der Telekom, Deutschen Telekom gestartet als Redakteur.
Mhm.
Und hatte mich das Glück, viele Ex-Journalisten um mich zu haben, die bei Reuters, die im TV, die in den USA, aus Australien, aus England, auch in Deutschland englischsprachig unterwegs waren, die sozusagen von der journalistischen Seite ins Private, also auf die Corporate-Seite gegangen sind und habe sozusagen ein inoffizielles Volontariat fast gemacht, ja. Schreiben, wie schreibt man, Titel schreiben, wie redigiert man, Sätzeaufbau, kürzer, knapper, lesbarer, wie recherchiert man, ja, und natürlich alles innerhalb des Unternehmens, wo sind die Stories? Und ich habe publiziert, wir haben in der Zeit das erste Intranet aufgebaut, international vor allem für die Deutsche Telekom, wo ich sozusagen mitverantwortlich war, auch für die Deutsche Telekom Corporate Website in Englisch, also sozusagen unsere Produkte verkaufen, die Services, die wir machen, die Globalität von der Telekom damals, ne, alles noch Internet existiert, aber es ist noch ein ganz anderes Internet, als wie wir es heute kennen. Und da praktisch Werbung für das Unternehmen. Und da habe ich sozusagen die Liebe an die Kommunikation kennengelernt. Erstmal sehr redaktionell, so journalistisches Blick, so ein bisschen so, ja. Das Schreiben, Redigieren, unsere Intranet sehr strukturiert, Stories kriegen. Durfte einige auch vom Unternehmen unterstützt Kursen nehmen, auch in England teilweise bei sehr erfahrenen britischen Journalisten. Das hat mich sehr geprägt und habe sozusagen dieses Kommunikation, Fachwissen und Foundation gelernt in der Zeit. Das war sehr spannend.
Sehr viel Learning by Doing dann.
Absolut, ne? Absolutes Learning by Doing und teils, weil es die anderen nicht wollten. Sie waren gerne Schreiber, aber wollten nicht sozusagen irgendwie Chef vom Dienst sein oder irgendwelche Verantwortung übernehmen, wurde ich dann oft mit mehr Verantwortung sozusagen, wurde mir gegeben mit teilweise viel ältere, 10, 15, 20 Jahre ältere Menschen als ich. Das war super, hat mir sehr gefallen.
Und was genau gefällt dir an Kommunikation? Also
ja, vieles. Also es hat sich natürlich viel weiterentwickelt seit dann. Ne? Ja. Also was ich jetzt mache, ist sehr anders. Also von der Telekom ging ich zur DHL und da habe ich eher dieses Project Management und Beratungsaspekt, also dieses Consultant Advisor Aspekt gelernt. Also da fing ich an, auch mit Top-Managern zusammenzuarbeiten, also mit CEOs. Ich habe die beraten,
wie sie am besten kommunizieren sollen.
Ja, was sind die Messages? Wie stellen wir einen Kommunikationsplan auf? Was, wie, wann, wo und wie engagieren wir die Mitarbeiter?
Ja.
Wie holen wir sie ab? Wie erklären wir sie, was wir überhaupt erreichen wollen? Und dass sie so verstehen, was das für sie heißt.
Sehr spannend.
Wenn du mein Unternehmen bist und vielleicht sitzt du am Laptop und machst Finanzen oder vielleicht bist du ein Rezeptionist oder vielleicht arbeitest du in einem Kraftwerk oder in einem Zementwerk oder fahrst ein LKW. Du gehörst aber genauso zum Unternehmen und kannst zum Ergebnis des Unternehmens beitragen.
Ja, muss auch abgeholt werden.
Das ist, was mich dann irgendwann mal über die Jahre begeistert hat. Also die Strategie eines Unternehmens, die Ziele eines Unternehmens so runterzubrechen, dass der einzelne Mitarbeiter es versteht und weiß, was er oder sie machen können, um beizusteuern, dass sie dazugehören, dass das Positive, was dieses Unternehmen für die Gesellschaft leistet, dass die da Mitträger sind und dass sie dadurch auch Stolz haben können und um sie auch mehr zu motivieren, gerne zur Arbeit zu kommen. Ja, also wenn man Freude hat in der Arbeit, wenn man das Gefühl hat, man kann die Arbeit gut machen, man hat auch einen Einfluss auf, was das Unternehmen wirkt, sei es auf Teamebene oder Bereichsebene oder Konzernweitebene, je nachdem, dass man weiß, dass man da mitwirkt, dann ist das meistens motiviert und die Mitarbeiter arbeiten dann besser. Und ich habe da bis heute noch großen Spaß und Interesse und Lust dran, gerade bei Großkonzernen, die Mitarbeiter so engagieren, dass das Unternehmen letztendlich besser fungiert, operiert, Erfolg hat, aber das macht man, indem die Mitarbeiter gerne da arbeiten, wo sie arbeiten.
Ja, das heißt, die Mitarbeiter müssen zum einen verstehen, okay, warum bin ich überhaupt hier?
Ne? Ja.
Warum ist meine Arbeit nötig? Was für ein Puzzleteil bin ich im Großen und Ganzen sozusagen? Mhm. Und was für einen Einfluss habe ich auch, ne? Also durch meine Arbeit, weil man kann ja gerade in einem Konzern total die Übersicht verlieren, beziehungsweise denken, ach komm, wer bin ich denn? Ich bin ja einfach nur eine Zahl. Das ist ja ganz oft so, dass Menschen deswegen vielleicht gar nicht in Konzerne gehen, weil sie sagen, ich will nicht eine Zahl von einer Million sein, weil wer kümmert sich schon, ne? Oder was für einen Impact habe ich schon?
Ja.
Und gleichzeitig ist es deswegen auch so wichtig zu wissen, okay, da ist jemand, der ist interessiert daran, dass ich Interesse daran habe, sozusagen herzukommen. Ne?
Ja.
Weil man könnte ja sich auch denken, na gut, warum braucht denn ein CEO oder eine Führungskraft jetzt Hilfe darin zu kommunizieren? Der kann doch einfach sagen, hier, das ist unser Ziel, everybody go. So, ne? Aber es braucht ja irgendwie eine Übersetzung sozusagen, weil du gerade gesagt hast, ne, jeder macht ja komplett unterschiedliche Dinge. Ich kann ja bei Gott nicht wissen, was der Kraftfahrer macht, wenn ich hier irgendwie an meinem Laptop am Engineering sitze sozusagen. Ne?
Ja.
Und jeder braucht entsprechend einen anderen Kontext.
Ja, absolut. Und ist wichtig zu betonen, also mein Bereich ist Großkonzerne. War zwar auch bei einem
Ihr Lieben, an dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch kurz, um euch mitzuteilen, dass diese Folge von LinkedIn unterstützt wird. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass mir die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, die an Afrikaners Vision glauben, sehr wichtig ist. Denn so bauen wir aktiv Brücken. Ich bin selbst sehr aktiv auf LinkedIn und habe bereits lange vor Gründung Afrikaners durch die Nutzung von LinkedIn mein Netzwerk signifikant aufgebaut und erweitert. Falls ihr noch keinen Account habt, empfehle ich euch aus erster Hand einen anzulegen. Egal in welcher beruflichen Phase ihr seid, ob noch im Studium, im Jobwechsel oder auf der Suche nach spannenden Meinungsbildern, dort werdet ihr fündig. Folgt Afrikaner dort und helft uns dabei, Inhalte wie die aus dem Podcast noch weiter zu verbreiten. Alle Infos findet ihr dazu in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Unternehmen, ich sag mal in Anführungsstrichen nur 6.000 Mitarbeiter, aber ich bin eigentlich eher bei DAX oder halt börsennotierte Unternehmen mit 35.000 Mitarbeitern bis 500.000 Mitarbeitern war ich halt unterwegs. Und wenn du eine Strategie, ja, und muss man so sagen, was in kleinen, mehr oder weniger von ein paar Dutzend oder 100 Leuten entwickelt wird, für einen Großkonzern mit 100.000, 80.000, 50.000 oder wie jetzt bei Fresenius Medical Care 120.000 Mitarbeiter hast in 50 Ländern, das muss mal erstmal übersetzt werden. Ja. Ja?
Und allein die Sprachen.
Ja, allein die Sprachen. Allein, was das für die verschiedenen Bereiche heißt. Also wenn ich im Personalwesen oder Finanz bin, ist das anders. Wenn ich in einem Werk bin, wo wir Maschinen bauen oder Technologie entwickeln, oder ob ich in einer Klinik sitze, wo ich wirklich mich um Patienten kümmere. Mhm. Das sind alles unterschiedliche Rollen, aber alle ziehen aufs Gleiche hinein, verschiedene Arten.
Ja.
Und das Unternehmen, die leitenden Angestellten, alle Mitarbeiter, alle abzuholen in auf eine Art und Weise, dass sie es verstehen, dass sie begeistert sind von das, was das Unternehmen macht, dass den Beitrag, was es für die Gesellschaft leistet, aber auch, dass das Unternehmen erfolgreich sein soll und dass sie da eine aktive Mitwirkung haben können. Das ist, was mich begeistert. Das machten die wenigsten Unternehmen bewusst gut.
Ja.
Ja, einige unbewusst, per Zufall, durch gute Führung.
Ja.
Viele nicht besonders gut. Und manche machen es wirklich toll. Da bin ich immer dran interessiert, ist, wie können wir dieses Bereich, was noch immer noch viel Potenzial hat, sich wirklich weiterzuentwickeln. Das ist, warum ich noch in der Kommunikation bin, also sehr fokussiert auf die Mitarbeiterkommunikation, dieses Internal Communications, Employee Engagement Aspekt.
Mhm.
Weil ich glaube, es ist sehr vielfältig, es macht mir Spaß, aber es ist auch eine Rolle, wenn alle mitspielen, von oben bis unten, und man kann Partner finden, mit dem man gut zusammenarbeitet innerhalb eines Konzerns, kann man es bewirken, dass ein Unternehmen zum stärkeren Erfolg hat durch Mitarbeiterengagement.
Mhm. Und würdest du sagen, es ist schwierig, da die Top-Leitung, also ne, das sind ja dann, also mittlerweile auch deine Kollegen sozusagen, ne? Aber für Menschen, die ja das vielleicht ein paar Stufen niedriger machen, ne, mit der Führung darüber zu reden, dass sowas wichtig ist und dass dieses Employee Engagement wirklich ein Thema ist und nicht einfach ein Randthema. Also was kannst du da Leuten raten? Ne? Ja. Gerade wenn du, also als jemand, der da mit diesen Menschen zusammenarbeitet und kennt, was deren Herausforderungen sind, warum sie oft vielleicht abblocken, wenn es dieses Internal Communications Thema gibt. Was kannst du denen da mitgeben?
Ja, es sind ein paar verschiedene Aspekte. Also definitiv ist es so, ich glaube, in der alten Welt, interne Kommunikation, es gab sich, weil zum Teil, du hattest gar nicht die Kanäle. Also die Welt ist anders geworden mit Intranets und mobile Apps und diverse Wege, wie man den Mitarbeiter wirklich erreichen kann. Früher war es so, man gibt das Kommando von oben, das wird irgendwie weiter kaskadiert und hoffentlich, was unten ankommt, ist ungefähr das Gleiche und führt zum Gleichen hin wie oben. Manche Unternehmen haben das besser als andere gemacht und haben auch Erfolg gehabt. Und da war das irgendwie durch Kultur. Ja, wie hat man die Manager abgeholt, dass die Manager sozusagen der Haupt- und meisten Fällen der einzige Kommunikationskanal war, gerade für multinationale Unternehmen. Mhm. Und jetzt hat man mehrere Kanäle, die dazu unterstützen. Ich glaube, viele der neuen CEOs und Board Members auf der Ebene, die verstehen es. Also man muss sagen, viele verstehen es viel klarer. Die wissen, es ist wichtig. Da gibt es genug Studien und Nachweise.
Mhm.
Das heißt aber nicht, dass sie es immer alle auf die richtige Prioritätsebene haben. Ja, weil es ist so, ja, das mache ich auch noch nebenbei. Viel wichtiger ist in den Meetings Entscheidungen treffen.
Richtig.
Und ne, und irgendwie.
Wie viel Geld geben wir aus?
Ja. Und klar, gerne lass uns was Tolles für die Mitarbeiter machen. Aber wenn irgendwie die Prognosen nicht gut sind, das ist das Erste, was gestrichen wird, sage ich mal so ungefähr. Und das ist sicherlich nicht unüblich, auch heutzutage. Ja, es ist einfach so, ist so ein bisschen die Realität der Welt, gerade für börsennotierte Unternehmen. Ein schlechtes Quartal kann noch vielleicht geduldet werden, zwei schlechte Quartale, dann gehen die Aktien runter und dann wird der Sessel ganz heiß.
Mhm.
Ja, für Top-Manager. Und was man machen kann, also zum einen, ne, ich will einfach auch anerkennen, dass viele es wissen, dass es wichtig ist heutzutage, ja, und verstehen und als selbstverständlich sehen. Ja, also ich muss die letzten Jahre meine CEOs nicht davon überzeugen, dass sie mindestens einmal im Quartal ein Town Hall machen oder dass sie mal einen Blog schreiben oder eine Message an die Mitarbeiter, dass wenn sie irgendwo hinreisen, dass sie die Mitarbeiter auch treffen und nicht nur irgendwie die Kunden. Ja, oder dass sie mal ein Roundtable machen, um auch sozusagen von den Mitarbeitern zu hören, was liegt ihnen gerade am Herzen. Allgemein würde ich sagen, es gibt eine Grenze, wo Top-Manager sagen, ja klar, mache ich das. Und eine Town Hall und solche Dinge, das sind so die ich würde sagen, heutzutage die einfachen Dinge, auch wenn sie viel Arbeit, Energie kosten, um sie gut zu machen, ist auch nicht unbedingt einfach. Ja. Aber das Richtige, also was mich wirklich interessiert, ist die nächste Stufe von Mitarbeiterengagement, wo es nicht nur darum geht, ein paar Messages zu schicken, hoffen, es landet, sondern wie, wenn man ein Unternehmen hat mit 120.000 Mitarbeitern, wie kriegt man, dass das ganze Unternehmen ein Gefühl hat von, wir sind alle im gleichen Boot. Mhm. Ne? Die Krankenschwester in Singapur ist ähnlich wie ich, Krankenschwester in Arkansas, USA. Oder Finanzler in China ist ähnlich wie jemand, der im Werk arbeitet, der in Brasilien arbeitet. Also wie baut man eine Verbindung, wo man das Gefühl hat, wir können alle zusammen, wir können zu einer Marke, ne, dieses Brand und die Kultur dieses Unternehmen aufbaut, ist da, wo ich mich gut fühle und habe das Gefühl, wir tragen was Tolles zur Gesellschaft bei. Das gibt Stolz und ein Wertegefühl, aber zeitgleich, ich weiß auch, wie ich operativ dieses Unternehmen unterstützen kann. Wenn man da 120.000 Mitarbeiter erreichen will und ich sag mal, man würde 10 fragen, egal wo auf der Welt, so 3 Grundprinzipien, was sind die Ziele des Unternehmens, wie kann ich dazu beitragen und was sind die Values, ja, die Verhaltensmuster, ja, was sind das für eine Kultur, was wir haben, würden die alle das gleiche Verständnis haben, ja, nein. Also gibt es so einen Grundsegen einen Grundtenor oder ein roter Faden, was sich durch das Unternehmen zieht. Es wird immer Abweichungen geben durch Kultur, durch Sprache. Aber wo ist der rote Faden dadurch?
Ja.
Und ich glaube, da haben die wenigsten Unternehmen wirklich die Energie, Zeit und auch Ressourcen reingesteckt, um das wirklich zu machen, um dann auch bei der operative Verbesserung eine steilere Kurve zu sehen. Ich glaube, das haben nicht so viele gemacht, in meiner Erfahrung. Und da bin ich ganz begeistert und habe großes Interesse dran.
Würdest du also sagen, man sollte das als Fokus setzen vielleicht? Und dass das vielleicht eher so CEOs und so Geschäftsleitungsmenschen abholt? Dass man sagt, okay, das, woran die interessiert sind, ist ja am Ende genau das. Ne? Also wie stellen wir sicher, dass die Mitarbeiter Lust haben, zur Arbeit zu kommen, bei uns bleiben wollen, weil sie bei ihnen nicht nur ihre Arbeit gefällt, die sie jeden Tag vor Augen haben, sondern verstehen, was wir hier machen und dass das, was wir machen, einen positiven Einfluss hat und wie dieser Einfluss auch genau aussieht. Ne? Das heißt also, wenn ich weiß, dass wir in, weiß ich nicht, Ort A super gute Dinge tun, dann habe ich doch total Lust, wenn ich weiß, ich komme jeden Tag zur Arbeit, damit genau das passieren kann. Ja. Und meine Kollegin in Land B weiß es auch und wir könnten uns darüber austauschen oder wir könnten Ideen austauschen oder was auch immer. Das heißt, das sollte eher so der Fokus einer Strategie sein, die man gegebenenfalls vorstellen könnte, um ja da ein bisschen mehr Priorisierung für dieses Thema zu bekommen.
Absolut. Also mein Tipp ist immer, wenn man vor allem, ich sag mal auf der, und ich bin natürlich ein paar Stufen auch unter Vorstandsebene, aber wenn man mit denen im Alltag zusammenarbeitet und auch eine beratende Funktion haben soll, ist verstehen, was sind deren
Pain Points,
Challenges. Ja. Also das Erste, was ich tue, wenn ich einen neuen Stakeholder vor mir habe, sei es ein Kunde, Stakeholder, Partner, Chef, Chefin, was auch immer, ist, was sind deine größten 3 Probleme, nicht Kommunikationsprobleme, was sind deine 3 größten Probleme? Und wenn ich die verstehe, dann kann ich anfangen, darüber nachzudenken, dir zu helfen, diese zu lösen durch Kommunikation. Und das heißt, meine Ziele sind immer 100%ig gespiegelt von der Ziele des Unternehmens. Was will das Unternehmen erreichen und wie kann die Kommunikation das unterstützen? Wenn ich Lösungen für meinen Stakeholder, mein CEO, wie auch immer, finde und deren Probleme anfange zu lösen, dann habe ich natürlich gewonnen. Ja, und dann habe ich auch, hoffentlich gewinnt man Vertrauen und auch mehr Freiraum, um andere neue Dinge zu machen, die weiter zum Unternehmenserfolg führen können, auch zu machen.
Ja, so entwickelt sich die Priorisierung definitiv von alleine.
Ja.
Also das macht Sinn. Sehr spannend. Chris, als VP Internal and Employee Engagement Communications, wie kann man sich deinen Alltag vorstellen? Wie sieht so ein Day in the Life aus?
Ja, das kann sehr differenziert sein. Auch eins der Gründe, warum ich das Job sehr schätze. Eins muss man sagen, ich sitze schon in vielen Meetings. Ja. Und das ist ein bisschen Natur des Jobs. Ich muss natürlich den Stakeholder, von dem wir gesprochen haben, muss ich auch sprechen und auch Beziehungen aufbauen und auch verstehen, was sind denn deren Herausforderungen, was sind deren Prioritäten, dass ich dann auch weiß, was müssen wir in die Mitarbeiter kommunizieren. Bei mir, jetzt nicht für mein gesamtes Team, aber bei mir ist jetzt von vielen Meetings, ja, mit dem Team, aber auch mit Stakeholdern. Es sind auch von den Projekten, aber vielleicht ein bisschen beispielhafter zu werden. Also ich sitze in Meetings und die können sehr differenziert sein. Also es kann um ein Projekt gehen. Andere Meetings können sehr taktisch sein. Was sind die globale Nachrichten, die in den nächsten 2 Wochen rauskommen? Ja, wer sind diejenigen, die das schreiben? Mit welchen Stakeholdern arbeiten sie? Wann soll das raus? Wie stellen wir sicher, dass Mitarbeiter nicht 3 Botschaften am gleichen Tag kriegen von 3 verschiedenen Sendern, also Stakeholdern oder Bereiche? Also da ist auch viel Koordination oder Orchestration. Ist das ein deutsches Wort? Orchestration,
ja,
sagt so, man das auf Deutsch?
Ja, ich orchestrieren. Denke schon, orchestrieren, ja.
Ja. Und dann habe ich natürlich Meetings mit meiner Chefin, die die globale Kommunikation in Gänze leitet, und ihre Führungsteam, wo wir uns austauschen und schauen, dass wir koordiniert arbeiten, dass wir wissen, was überall passiert, dass wir Synergien suchen, dass wir die Teams, also die Leute in unseren Teams auch zusammenbringen, dass wir effektiv, effizient arbeiten und schlau letztendlich, ja, und dass alle wissen, wo geht die Reise hin. Mhm. Ich habe auch Zeit auch fürs Arbeiten freizuschaufeln, weil ist mein Team, die 14, 15 Leute, die arbeiten, und ich muss das auch alles irgendwie eine Übersicht haben und anschauen und das Team coachen, steuern, Feedback geben, Hinweise geben. Gegebenenfalls, wenn irgendwas nicht funktioniert, kommen sie zu mir: Chris, kannst du uns helfen? Dieser Person, Stakeholder-Bereich, wir schlagen das vor, die sind nicht der gleichen Meinung. Wir brauchen, dass du jetzt auch dazu kommst und vielleicht überzeugen kannst. Mhm. Also es ist sehr differenziert. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist nicht nur die Meetings und die Dinge zu besprechen, sondern also die Resultate daraus. Ja, das kann ein Video sein, das kann eine Nachricht, das kann ein Image Gallery, das kann ein Event sein, wo wir hunderte von Mitarbeitern zusammenbringen. Das kann ein globales Town Hall sein, wo wir Tausende von Mitarbeitern zusammenbringen, um mit dem Vorstand in Dialog zu kommen. Das kann ein Live-Event mit unseren Top-Managern sein. Mhm. Also der Job ist sehr vielfältig. Das ist, was mir gefällt. Ich komme durch die Natur meines Jobs. Ich muss das gesamte Unternehmen verstehen. Mhm. Also muss ich auch mit allen Bereichen auch in Kontakt kommen und auch verstehen, was macht ihr? Wie funktioniert das? Wie erklären wir das? Oh, das ist eine tolle Story. Das sollen alle Mitarbeiter wissen, dass das bei uns im Unternehmen passiert.
Okay.
Und das kann was Kleines sein, wie also eine sehr nette Geschichte, was wir neulich hatten. Eins unserer Krankenschwestern, die in eins unserer Kliniken in Boston arbeitet, war auf einem Rolling Stones Konzert. Und dabei ist bei ihr in dem Bereich einer umgekippt mit Herzinfarkt. Sie ist eingesprungen und hat sein Leben gerettet. Und das war dann auf den lokalen Boston, Massachusetts TV-Nachrichten. Wir haben aber natürlich auch unsere eigene interne Reportage über sie gemacht. Mhm. Und auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die dann auch gesagt haben, die ist schon 20 Jahre dabei und sie ist verlässlich und den Job, den sie macht, und unsere Patienten lieben sie. Und ne, das ist eine Story, und das zeigen wir weltweit. Das heißt, eine Krankenschwester, die einen ähnlichen Job macht in Singapur oder wo weiß ich, auf der Welt, sieht die Story auch. Mhm. Und das ist halt, macht sehr viel Spaß. Ja, also das Unternehmen zu verstehen in Gänze, die Mitarbeiter zu sehen, was für eine Vielzahl und unterschiedliche Mitarbeiter wir überall auf der Welt haben und versuchen, eine gemeinsame Kultur, Ziele zu entwickeln, dass sie das Gefühl haben, ich gehöre zu was Größeres und habe da Stolz auch damit und dabei.
Wow, das hört sich wirklich sehr vielfältig an, wie du das beschrieben hast. Allein die Tatsache, dass du ja mit allen sprechen musst, ja, in so einer großen Firma, wo so viele Menschen so viele unterschiedliche Dinge tun, allein dadurch erfährst du ja so viele verschiedene Dinge und das Eintauchen in die verschiedenen Welten und Perspektiven der Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass allein das super spannend ist, aber dann auch noch herauszufinden und zu erzählen, was passiert, also von A nach B, ne? Das weiterzutragen, was du erfährst und das so darzustellen, dass es gut ankommt, dass es richtig ankommt. Das ist ja sehr viel kreative Arbeit auch, die damit verbunden ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr anstrengend ist, weil Menschen sehr komplex sind und unterschiedlich und mit allen möglichen Dingen auf einen zukommen können. Also allein im eigenen Team ist es ja schon sehr extrem, kann ich mir vorstellen, wenn man ein großes Team hat und dann auch noch Menschen global, international im Unternehmen und so weiter, verschiedene Sprachen. Das ist auch schon sehr anstrengend sein kann. Deswegen nicht sehr viele Menschen in Jobs arbeiten, die mit vielen Menschen zu tun haben, ne? Wo es um all die Herausforderungen, Probleme und Painpoints geht, die diese Menschen haben. Was würdest du sagen, wie gehst du denn damit um, mit dieser Komplexität des Menschen und die Herausforderungen, die damit kommen?
Ich kann nicht für alle sprechen, die einen ähnlichen Job machen, aber ich bin gerne unter Menschen. Das hat auch sicherlich mit den vielen Umzügen und vielen Orten leben, verschiedene Kulturen, in verschiedenen Gruppen von Menschen, die sehr unterschiedlich sind und dass man halt sieht, dass es was Tolles an jedem gibt, ja, letztendlich. Und daher ist für mich dieser Job irgendwo perfekt geeignet, weil ich gerne mit Menschen zu tun habe. Und ich finde das immer so ein bisschen doof, muss ich sagen, wenn man so von sich selber redet. Aber ich glaube, ich bin einer, ich habe eine gute Empathie, was anderen angeht, und kann mich schnell in anderen versetzen, wo sie sind und wie es ihnen geht. Ja, es ist komplex, aber da kriege ich, also da schöpfe ich auch viel Energie raus. Ja? Also ich liebe das Coaching meines Teams. Ja, ich liebe sie zu unterstützen, zu entwickeln. Wo wollen sie hin? Wo wollen sie in einem Jahr sein? Wo wollen sie in 3 Jahre, 5 Jahre sein, 10 Jahre? Wollen sie meinen Job mal haben? Ne? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Ja, ich möchte woanders leben oder ich möchte ins Ausland mit dem Unternehmen hin oder ich möchte dieses Gehalt mal erreichen oder dieses Level. Oder ich mache jetzt intern, aber ich würde gerne mich auch irgendwann mal für die externe Kommunikation interessieren. Ja, also wie unterstütze ich die Leute, deren Fähigkeiten auszubauen, deren Interesse verfolgen zu können und auch ihre Karrierewünsche zu erfüllen. Also das finde ich spannend. Und klar, da kann auch mal die Schwierigkeiten des Jobs, auch die Herausforderungen, schwierigen Stakeholdern, auch manchmal die privaten Herausforderungen. Ja, wenn es einem privat nicht gut geht, kann man bei der Arbeit auch nicht sein Bestes geben. Also wie unterstützen wir die Mitarbeiter in solchen Zeiten? Ja, sei es Familie, Krankheit, Erschöpfung, was auch immer, was einem im Leben so passieren kann. Aber ich sag mal, das Breitere, über das Team hinaus mit Menschen zusammenzuarbeiten, finde ich, ist ein großes Glück eigentlich, weil zusammen schafft man mehr, als was man alleine schafft. Und ich suche immer Partner innerhalb des, nicht nur mein eigenes Teams, das breitere Kommunikationsteams, aber auch überall im Unternehmen, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, um was Größeres zu schaffen. Ja, es geht nicht um mich oder dich oder wer hat's gemacht oder wie auch sondern wie können wir dieses Unternehmen helfen, erfolgreicher zu sein? Und das machen wir, indem wir versuchen, eine bessere Arbeitskultur herzustellen. Und wie macht man das bewusst? Wie wandelt man denn eine Kultur? Wo sind die Fäden, die man da ziehen muss, ja, jetzt nicht irgendwie kontrollmäßig, aber was muss sich bewegen, dass auch so ein Wandel auch passiert und spürbar ist für den Mitarbeiter. Und das sind, da hole ich eher Energie raus, als dass ich es als ermüdend oder irgendwie erschöpfend finde.
Es kann ja wirklich auch erschöpfen, ne? Also je nachdem, was für ein Typ Mensch man ist, und du scheinst ja der Typ Mensch zu sein, der da Energie von zieht, was sehr, sehr spannend ist, gerade wenn man sich so deinen Werdegang anschaut und ich jetzt an Menschen denke, die beispielsweise jetzt nicht so einen sehr unkonventionellen Weg gegangen sind wie du und sich denken, boah, das hört sich so cool an, ich will da auch irgendwie hin, ich weiß gerade gar nicht, was ich so mit meinem Leben machen möchte oder was ich studieren soll oder wie auch immer. Wie kann man sich da darauf vorbereiten? Worauf achtest du, wenn du sagst, ich stelle Menschen ein? Sollen die den konventionellen Weg gegangen sein, dass man direkt sieht, ah ja, Kommunikationsmenschen, oder haben sie vielleicht auch so wie du Potenzial und jemand hat den irgendwie in die richtige Richtung geschubst oder ihnen eine Chance gegeben, so wie du jetzt zum Beispiel, könntest ja dieser Mensch sein und sagst, hey komm, solange du irgendwie ne, gut mit Menschen kannst, bist du bei uns richtig im Team. Was muss man haben?
Ja, ist eine super Frage. Also zum einen ist, es gibt, ich sag mal, Leute, die Kommunikation machen, die meisten haben nicht irgendwie Kommunikation studiert und ich weiß gar nicht, also klar gibt es das auch hier in Deutschland, gerade zum Beispiel Uni Leipzig ist eine sehr gute Universität, was so PR und Kommunikation angeht. Mhm. Aber es ist nicht so völlig allgemein grundsätzlich. Mhm. Also in den USA kann man an jeder Uni Communications studieren und es wird sogar ein bisschen belächelt, weil das ist wohl ein einfacheres Studiengang. Mhm. Das ist so, also zumindest an meiner Uni war es so, oh, you're studying Communications, you're going the easy route. don't hate me for it. Ja, und, aber das gesagt, was man studiert hat, was Hintergrund ist, ist egal. Die meisten kamen von irgendwas, sie haben Ökonomie studiert oder Betriebswissenschaft oder was auch immer oder gar nicht studiert, aber sind irgendwie da reingerutscht, haben bei einer Agentur gestartet. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, woher die Leute kommen, die dann in der Kommunikation landen. Und von daher gibt es keinen klaren Weg. Aber ich glaube, was man braucht, ist Kreativität. Auf jeden Fall ist angesagt. Man muss kreativ denken können. Man muss sich versetzen können in die Themen von anderen. Ne? Klar haben auch unsere, ich sag mal, Fachbereich Kommunikation, wie wir damit umgehen. Wir sind Profis, aber wir müssen verstehen, wie das Operative bei uns im Geschäft läuft. Wie läuft es in den Kliniken? Wie läuft es bei den Finanzlern? Wie läuft es bei dem HR-Bereich? Was sind deren Prozesse? Also man muss sich überall versetzen können, um das dann beschreiben zu können, drüber schreiben zu können und zwar schnell. Mhm. Ja, man muss sich schnell in die Themen reinfinden können und das dann mit Worten, ich sag mal, ist schon schreiben zu können, trotz ChatGPT und alles, was es heute so gibt. Mhm. Ich glaube, das Schreiben ist immer noch eine Fähigkeit, was ein Kommunikator oder Kommunikatorin absolut als Fähigkeit haben sollte. Mhm. In den meisten Bereichen. Ich habe Leute in meinem Team, die müssen nicht Schreiber sein, weil deren Fähigkeiten sind irgendwie anders zugeschnitten. Zum Beispiel mein Videoteam. Ja, die können zwar alle relativ gut schreiben, oder ne, aber das ist deren Hauptjob, das die machen Storytelling mit Bildern, mit Video, ja, und da kreativ zu sein. Mhm. Aber ich sag mal, der normale Kommunikator, ich glaube, Schreiben ist wichtig, sich in anderen versetzen können und schnell Themen auffassen können und vereinfacht darstellen, beschreiben, erklären, sei es mündlich, schriftlich, visuell. Das ist, glaube ich, so eine Kernaufgabe. Was ich noch dazu sagen würde, gerade in der heutigen Welt, in den letzten 25 Jahren, dass ich das mache, hat sich die Welt, gerade in Unternehmen, hat sich wahnsinnig beschleunigt. Mhm. Wo früher, ich sag mal, viel Veränderung, Transformation, das ist so absolutes Schlagwort heutzutage, gerade in Großunternehmen, aber nicht nur. Mhm. Ich auch gerade bei mittelständischen, auch kleineren Unternehmen kann dieser Wandel ein dauerhaftes sein. Die Geschwindigkeit, ja, also ne, als ich startete, haben wir schon mit E-Mails gearbeitet, aber da habe ich ein paar E-Mails pro Tag gekriegt. Mhm. Jetzt kriege ich 150 am Tag. Ja, und das ist keine, ich übertreibe nicht. Mhm. Ich habe 150 E-Mails in meiner Inbox jeden Tag. Und das hatte ich alle, die habe ich, ja, das muss ich durch. Und das muss ich irgendwie am Ball halten, ja. Ich muss schauen und priorisieren und gucken, dass da nichts durchflutscht, was wichtig ist. Aber was ich sagen will, ist, die Welt ist schneller geworden und dynamischer. Also man muss dynamisch sein. Mhm. Man muss jemand sein, der, ich habe meine Prioritäten, ich weiß, was heute zu tun ist und kann mich auch darauf konzentrieren mit den ganzen E-Mails, die reinkommen, die Meetings, die stattfinden, die Instant-Message-Chats, die per Teams oder Zoom oder wie auch immer zu einkommen, Google-Chat und nicht abgelenkt sein, fokussiert sein können. Aber dann zeitgleich, wenn es heißt, oh, hier ist was passiert, wir müssen jetzt schnell reagieren, alles fallen lassen und schnell neu priorisieren auf was Neues. Mhm. Das gehört absolut zum Job, gerade in solchen Bereichen, Unternehmen, wo ich arbeite, die, muss sagen, die letzten 15 Jahre, ich kenne nichts anderes, als dass ein Unternehmen in Transformation ist, im Wandel. Es verändert sich, neue Prozesse, neue Strukturen, neue Technologien, neue Innovationen. Ja, es ist nicht ohne Grund, dass Nokia mal der weltgrößte Supermobilhersteller war und sich da aus diesem Geschäft komplett rausziehen musste. Wenn man nicht am Ball bleibt, ist man ganz schnell überholt. Und die Unternehmen sind jetzt in diesem dauerhaften Wandel und da muss man auch mit agieren können. Und das ist nicht für jeden. Die Geschwindigkeit, dieses Dynamische, dieses Wechselbarsein. Und ich suche Leute, die gerne in so einem Umfeld arbeiten. Will nur dazu betonen, ganz klar, ganz wichtig für mich, es gibt Zeiten, wo es viel los ist und dann muss es auch Zeiten geben, wo es ein bisschen ruhiger ist, dass man sich auch erholen kann, dass man wieder Energie holt, dass man sich wieder auch Gedanken machen kann, nicht nur das taktische, alltägliche, sondern auch ein bisschen langfristige, strategische Gedanken, dass man auch kreativ sein kann. Das versuche ich für dieses Zeit und Raum für den Team zu ermöglichen. Aber es wird immer schwieriger, muss ich sagen. Und das muss man sich dann wirklich also forcieren, ja, dass das Team zusammenkommt, dass wir Brainstorming machen, dass wir Workshops machen, dass wir die Zeit uns nehmen, um halt auch freies Denken zu haben und nicht nur an das direkt, was vor der Nase steht.
Ja, gerade wenn man über Kreativität spricht, ne? Das braucht ja oft Inspiration auch, ne? Und ja, die braucht auch Raum, ne? Und weniger nur reden, nur machen und tun und tun und tun. Also das heißt, man muss da schon auch diesen Anspruch haben und verstehen, was diese Fähigkeiten auch bedürfen, ne? Damit man sie ausbaut und entwickelt und gleichzeitig auch ein Menschentyp sein sozusagen, ja? Also dass man im Prinzip auf Menschen zugehen kann, dass man sich mit ihnen austauschen kann, dass man an ihnen interessiert ist. Ja, du hast gerade gesagt, verstehen, was machen die eigentlich? Da muss man ja neugierig für sein und die richtigen Fragen stellen. Nun denke ich mir auch, man hat keine bestimmte Laufbahn, sag ich mal, der man ganz klar hinterher sein muss, sondern es geht wirklich zum einen um sich selbst zu wissen, was für ein Typ Mensch ist man. Interessieren einen gewisse Themen, ne? Also ist man offen für andere Menschen? Hat man genug Empathie, sich da auch einfach selber mal analysieren, ne? Und gucken, wer bin ich eigentlich? Was passt zu mir? Was macht mir Spaß? Was spricht mich an? Und ja, habe ich Lust auf Diversität, sag ich mal, in vielerlei Hinsicht am Ende des Tages, ne? Und eine Sache zur Kommunikation, was ja auch sehr witzig ist, weil du das so beschrieben hast, wie das wahrgenommen wird. Zumal, also man muss ja sagen, Kommunikation ist mitunter die größte Herausforderung der Menschheit. Ja, also wenn es darum geht zu kommunizieren, haben ja so viele Menschen Probleme damit. Die größten Missverständnisse, Probleme, Kriege, wie auch immer, entstehen aufgrund von Missverständnissen in der Kommunikation. Und dann ist es sehr witzig zu hören, dass das so wahrgenommen wird. Chris, du bist auch jemand, der abseits von deiner beruflichen Karriere Mensch, privater Mensch ist, Vater, Freund, Sohn, und du bist ja auch jemand, der auch andere Interessen hat, und wir haben auch darüber gesprochen, dass du leidenschaftlicher Hip-Hopper bist, was aber auch durch deine US-amerikanische Prägung kommt. Und da wollte ich nur noch einmal kurz drauf eingehen, weil du vorhin über Veränderungen gesprochen hast und dass man demgegenüber so offen sein muss. Hat sich ja bei dir in den vielen Jahren, die du jetzt hier in Deutschland bist, auch sehr verändert. Und wenn du da mal schaust, wie du dich privat auch einfach als Mensch, als schwarzer Mann entwickelt hast, wo würdest du zum einen sagen, ist heute dein Zuhause? Und wie würdest du sagen, hat sich das verändert über die Zeit?
Ja, ich bin da ein besonderer Fall, glaube ich. Ne? Wie gesagt, 7 Städte, 3 Länder, bevor ich 18 war. Und daher, also ich bin Amerikaner im Herzen. Ne? Also ich habe eine deutsche Mutter, spreche Deutsch seit ich 8 bin seit 25 Jahren in Deutschland, mit 4,5 Jahren in der Schweiz, deutschsprachigen zwischendurch. Ich fühle mich, ich sag mal, pudelwohl in Deutschland, ja, also wirklich, ich glaube, es hilft auch, wenn man die Sprache spricht, ja, es ist, also mein Gefühl ist, und wir haben schon mal darüber gesprochen, aber ich hatte wirklich, also das Klischee ohnehin, ins Bus steigen, die alte Oma sitzt da, Platz frei neben ihr, einziger Platz, ich laufe auf sie zu, ich sehe schon, sie hält ihr Handtisch ein bisschen fester in den Händen. Ich setze mich neben ihr und ist dieser Platz frei, darf ich mich hinsetzen, ja, und ich merke schon, wie die Schultern ein bisschen entfallen, so ein bisschen lockerer werden. Einfach indem man, ich sag mal, höflich ist und eloquent halbwegs gut Deutsch spricht. Also ich hatte das Gefühl, dadurch ist man in Deutschland gut akzeptiert irgendwo. Klar, nicht bei jedem, nicht immer, aber wenn man die Sprache spricht, auch mit Akzent, das wird sehr angenommen und angesehen und irgendwie respektiert. Und deswegen fühle ich mich wohl in Deutschland, will ich letztendlich sagen. Aber ich bin Amerikaner am Herzen. Ich war schon immer, ich habe immer noch nur einen amerikanischen Reisepass, nicht weil ich nicht gerne einen zweiten hätte, sondern erst vor kurzem das Gesetz sich geändert hat, dass ich einen deutschen Pass haben darf, ohne meinen amerikanischen abzugeben. Das hätte für mich, das wäre nie in Frage gekommen. Muss mich jetzt auch bemühen, das zweite zu holen irgendwann mal, weil das würde ich schon gerne haben, auch wählen zu dürfen hier im Land, wo ich lebe und meine Kinder geboren sind und aufgewachsen. Mhm. Ansonsten bin ich ja völlig berechtigt, alles zu machen hier. Nee, aber ich bin immer noch Amerikaner am Herzen. Ich glaube, ich denke hauptsächlich in Englisch. Ich lese sehr selten deutsche Bücher, also so meine privat. Ich lese sehr viel so Handelsblatt und Manager Magazin und also ich lese Nachrichten, aber so privat bin ich eher immer noch amerikanisch. Und jetzt nicht irgendwie sturmäßig, sondern das ist einfach eher, wo ich mental bin. Wir haben über die Homer Simpson Geschichte vorhin erzählt. Es ist eher so meine Welt. Und auch zum Thema Hip-Hop zurück. Also ne, ich kann mich erinnern, schon als Kleinkind, ne, Hip-Hop. Also ich war ja in Deutschland in den Jahren, wo ich das erste Mal Hip-Hop gehört habe und so, boah, was ist das? Das ist ja mega geil. Und dann mit 13 nach USA, das war 1988, also eine bessere Zeit hätte es nicht gegeben. Ja, EPMD, Big Daddy Kane, also Public Enemy, all diese, also dieser zweite Schwung von Hip-Hop nach dieser ersten Welle mit Run-DMC und LL und Afrika Bambaataa und all die. Also dann kam diese zweite Welle, wo nochmal, ne, so Head Explosion, mache ich gerade bildlich mit dir im Video, Julie. Das hat mich voll mitgerissen. Ja, also das ist gehört zu mein ganzes Leben. Ich bin genauso alt wie Hip-Hop mehr oder weniger. Also ich glaube 73, ich bin 74 geboren. Ja. Und ja, Eric B. und Rakim, also all diese Dinge, als die damals rauskamen, haben mich einfach mitgenommen und war gerade diese Woche Oldschool Hip-Hop-Head, Black Sheep waren gerade in Berlin, habe ich voll genießen können. Nächste Woche kommen eine super Line-Up hier in Berlin aus West Coast und New York City. Eher Bands, die in den 2000er, 2010ern rausgekommen sind, aber die ich total liebe. Ja, so ich versuche noch, bin ich bei allem dabei, muss ich sagen, was so alles so rauskommt. Es ist ja auch wahnsinnig vielfältig geworden, was ich auch wirklich super finde. Aber nein, ich bin nicht nur wegen Hip-Hop, aber irgendwie, ich glaube, mental schon immer Amerikaner mehr im Kopf gewesen. Und auch als ich in Wiesbaden wohnte damals, als meine Eltern sich getrennt haben und ich auf die eine öffentliche Schule gegangen bin und da angefangen habe, Deutsch zu lernen, es lebten immer ein paar Amerikaner in dem Ort, wo wir wohnten. Und aus irgendeinem Grund, die habe ich kennengelernt und es war, ich hatte Freunde in der Schule, gute Freunde, wirklich beste Kumpels und habe auch gerne mit denen Zeit verbracht, aber nach der Schule bin ich nicht mit denen, auch wenn sie in der Nachbarschaft waren, irgendwie Fußball spielen gegangen. Ich bin mit den Ami-Kids Basketball spielen gegangen. Es war einfach so, was mich eher irgendwie angezogen hat. Und daher, ich bin Amerikaner im Kopf, aber fühle mich pudelwohl in Deutschland, lebe sehr gerne hier. Die Kinder, ne, gut, die waren in der Schweiz ein paar Jahre, aber ich glaube, ne, die sind, obwohl sie perfekt Englisch können und den Pass haben und Amerika lieben und schätzen, sind natürlich eher deutsch geprägt als amerikanisch. Ja, ich arbeite hart daran, dass sie sich sehr wie Amerikaner auch fühlen und da auch eine, also das als ihre Identität auch annehmen und was auch, glaube ich, halbwegs funktioniert hat. Aber sie sind hier aufgewachsen und wir werden auch sicherlich hier immer ein Bein haben in Deutschland. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, aber Berlin ist für uns erstmal, wo wir bleiben werden. Die Kinder sollen hier die Schule fertig machen und wo ihre Wurzeln sozusagen finden. Und was ich und meine Frau später machen, schauen wir mal. Aber Berlin wird, glaube ich, hoffentlich auch immer ein Zuhause sein.
Okay, das heißt also, ja, du hast da ein spannendes Selbstbild. Ja, also im Prinzip Amerikaner im Kopf, pudelwohl in Deutschland und lebend auch in Deutschland. Und ja, vielleicht kann man sagen, zu Hause im Herzen. ist so amerikanisch-deutsch. Ja, das entwickelt sich ja auch immer, ne? Und das Schöne, finde ich auch, ist immer, wenn man die Fähigkeit hat, sich so anzupassen, dass man sich wohlfühlen kann, wo man ist. Ne? Und das hängt ja sehr, sehr viel auch von einem selbst ab und wie man die Dinge sieht und auslegt, weil man Erfahrungen sammelt, die sowohl positiv als auch negativ sein können. Und je nachdem, wie man da jetzt aufbaut auf diese Erfahrungen, fühlt man sich eben langfristig eher gut oder nicht so gut. Ne? Und da hast du für dich diese positive Richtung eingeschlagen, was natürlich, glaube ich, auch für Menschen wichtig ist, die vielleicht auf dem ersten Blick nicht so willkommend erscheinen können, aber dann merken, okay, die Person hat eine positive Einstellung mir gegenüber, nichtsdestotrotz, und das wiederum ermöglicht mir, offener zu sein und willkommener zu sein, und am Ende haben dann alle was davon. Ja, sehr schön und auch motivierend, glaube ich, für Menschen, die auch ja ausländische Wurzeln haben und sich fragen, hey, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich solche Erfahrungen habe mit der Oma beispielsweise oder auch andere? Aber vielleicht hilft es, wenn man ja da einfach, ich will nicht sagen, das Spiel mitspielt, weil das hört sich so ein bisschen negativ an, aber es ist ja ein Fakt, ne, wenn man die Sprache spricht, dass man sozusagen auch Türen öffnet, ne, und das hilft dann vielleicht, jemanden zu motivieren, zu sagen, hey, komm, dann lerne ich die Sprache ein bisschen intensiver, als ich es eh schon tue, und selbst wenn sie jetzt echt nicht die leichteste Sprache ist.
Ich glaube, das kann ich behaupten, ja. Also ich habe es bestimmt gehört, ich habe bestimmt 25.000 sprachliche Fehler schon gemacht, trotz meines gewisse Gewandtheit, was ich habe, aber
nee. Das ist bei mir genauso, also ich struggle, ja. Ich bin da immer noch mit den Artikeln, der, die, das, keine Ahnung, immer wieder das Gleiche. Aber ja, das ist, auf sowas kommt es am Ende dann auch nicht an. Ne? Das ist auch das Schöne, sondern wirklich darum, dass man einfach diese Offenheit auch mitbringt.
Man kann, was das Leben bringt und die Herausforderungen, die da mitkommen, immer im negativen Licht sehen oder im positiven. All diese Dinge sind mir passiert, deswegen habe ich keine Chance, sowas zu erreichen. Ja, das ist, und ich nehme das niemanden übel, ja, das ist, es ist eine Charakterfrage, also man ist ja auch irgendwo geprägt, wenn man geboren ist irgendwo. Das will ich nicht unterschätzen. Wir haben es nicht leicht gehabt. Also auf der einen Seite, es hört sich immer so, wow, drei Länder, dann irgendwie seid ihr wohlhabend aufgewachsen. Nein, wir waren immer am untersten, ja, also schon nicht ganz unten, ich sag mal, Finanzebene, aber ne, erst am Ende des Monats war manchmal schwierig. Mhm. Ja, ich bin dann zur Highschool gegangen und ich hatte kein Geld für Lunch. Ja, ich hatte Kumpels, die dann für mich einen ausgegeben haben, Gott sei Dank. Also wir waren immer knapp, ne, dass es irgendwie alles auseinandergeht, und haben uns irgendwie durchgewurschtelt da. Und man kann sagen, Mann, was soll denn werden? Ja, oder ich habe nie Chancen gehabt, oder keiner hat es mir leicht gemacht, oder keiner hat mir eine Chance gegeben. Und die Dinge sind real. Ich will das nicht unterschätzen. Mhm. Also ich glaube, es gibt Geschichten, Stories, Laufbahnen, wo man vielleicht nie, wo es vielleicht nur eins von 1000 Möglichkeiten ist, gut hätte laufen können. Ja, weil man in einer Situation, Umfeld, Familiensituation, wie auch immer, die es einfach keine Möglichkeiten gegeben hat, das Beste draus zu machen, sage ich mal. Ja, also das ist falsch gesagt. Man kann immer das Beste draus machen, aber wo man irgendwie das Gefühl hat, man konnte wirklich was erreichen, ja, oder die Möglichkeiten waren da, was Größtes zu erreichen. Aber ich glaube, wenn man mental einfach sich darauf einstellt, das Positive zu sehen, das Positive in Menschen, ohne jetzt irgendwie ein Auge zuzudrücken, wo die Dinge nicht gut sind, kann man das Beste draus machen und versuchen, einen positiven Eindruck zu hinterlassen, was dann auch wieder die ersten Saat Samen, ja. So to plant some seeds, wo was draus wachsen kann, dass man auch die Meinung von anderen Menschen verändern kann. Ja, also wie die Leute drauf sind, ob sie bewusst zum Beispiel gerne aus irgendeinem Grund rassistisch sind oder ob sie so erzogen wurden oder ob sie einfach noch nie in ihrem Leben, noch nie mit jemand schwarz zu tun hatten und irgendwelche vom TV oder sonst was Vorurteile haben. Man kann immer in jedem Moment einen anderen Eindruck hinterlassen und zeigen, dass es anders ist. Ja? Und das versuche ich mit meinem Leben zu machen, weil ich letztendlich, ich will ein positives Leben führen und ich will auch, wenn ich im Sterbebett liege, hoffentlich in vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, auch das Gefühl haben, ich habe irgendwie was Gutes getan und was Positives hinterlassen. Und das kann ein kleiner Moment sein mit jemand auf der Straße, in dem man sich entschuldigt, wenn man auch so sehen jemand anstoßt, oder man hat jemand geholfen irgendwie, dass die Karriere und Laufbahn irgendwie toll läuft, oder Kinder erziehen, was auch immer es sein mag. Ja, dass dieser Schmetterlingseffekt kann passieren, und das, glaube ich, war ich mich schon immer bewusst.
Wow, Chris, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, so kann man eine Podcast-Folge beenden, absolut. Ja. Positives Mindset, das ist, glaube ich, hier so der Schlüssel. Chris, bevor ich dich gehen lasse mit deiner sehr, sehr spannenden Story, habe ich noch 6 Blitzfragen für dich. Und bin sehr gespannt auf deine Antworten. Turm oder Labyrinth?
Uff, da bin ich schon gestürzt. gestürzt. Turm.
Uhr oder Kompass?
Oh, Kompass.
Schwert oder Feder?
Schwert.
Individualismus oder Kollektivismus?
Kollektivismus.
Natur oder Fortschritt?
Darf ich was ergänzen hierzu? Ich glaube, I'm breaking the rules, ich weiß, aber ich würde auf der einen Seite Natur sagen, aber das entspricht nicht der Realität, in der wir leben, glaube ich. Und daher sage ich Fortschritt.
Mhm. Und zu guter Letzt, Afroamerikaner oder Deutscher?
Afroamerikaner, das habe ich, glaube ich, schon geantwortet. Wird immer so sein. I love Blackness. Weißt du, dieses, es ist was Schönes an schwarzen Menschen. Wir haben, um niemanden bloß auf die Füße zu treten, alle haben was Besonderes, aber schwarze Menschen haben was unique Besonderes, anders an sich. Mhm. Und auch wenn ich an das African American denke und was ich auch immer bei meinen Mädels immer wieder dran erinnern muss, also fast alle moderne Musik kommt aus African American Culture, ja, also klar, die Wurzeln davon stammen auch aus Afrika und das Percussion und Drums, aber von Jazz zu Blues zu Country, Rock and Roll war nur das Name Rhythm and Blues anders benennen, dass weiße Amerikaner das akzeptieren konnten. Ja? Also daher kommt Rock and Roll, Rhythm and Blues. Let's give it a different name, a different spin. Let's soften it in a little bit and then we can sell this to the masses and make some money. Und Hip-Hop, ja, also wie hat Hip-Hop die Welt verändert? Ja, ein paar Kids auf der Straße ohne Geld. Wie können wir Musik machen? Wie können wir tanzen? Wie können wir Spaß haben? Wie suchen wir Positives und Freude raus? Und von Fashion, Musik, Commerce, alles, wo ist überall Hip-Hop heutzutage? Man merkt es gar nicht. Turnschuhe, wie die Kleider sich anziehen, alles, Mützen. Also es ist,
das ist so das Spannende.
Ubiquitous.
Für mich auch, ja.
It's ubiquitous, ja. Und da fühle ich mich verbunden mit und bin damit aufgewachsen, hauptsächlich, trotz der Jahre auch in Deutschland und Spanien als Kind. Das hat mich geprägt, so meine Persönlichkeit und wo ich mich mit identifiziere. Und daher ganz klar, Afro-American, Black American, all the above.
Amen to that. Chris, vielen, vielen, vielen Dank. Soll ja immer enden, wenn es am schönsten ist. Und ich hätte jetzt noch 1000 weitere Fragen. Aber da lassen wir einfach die Gedanken freilaufen. Und ich danke dir sehr, sehr für diese Zeit und für deine Insights, für die Einblicke.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und ich bin sehr, sehr, sehr sicher, dass wir neue Begeisterung geschaffen haben für Internal and Employee Engagement Communications.
Das würde mich freuen.
Allermindestens. Vielen Dank.
Danke, dass ich hierbei sein dürfte. Julie, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Zusammen schafft man mehr. Ein spannender Einblick in die Welt der internen Kommunikation und des kulturellen Brückenbauens. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und teilt sie mit euren Netzwerken. Und denkt daran, Herausforderungen sind oft die besten Chancen, um zu wachsen und Offenheit zu kommunizieren. Wie ich im Intro angekündigt hatte, ist dies unsere letzte Folge gewesen. Fürs Erste. 2025 wird nämlich ein Jahr der Reflexion und der Rekalibrierung und mit neuen Ideen und Projekten melde ich mich dieses Mal zu einem späteren Zeitpunkt im kommenden Jahr bei euch wieder. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr eure Eindrücke mit mir teilt. Und das sehr gerne über hallo@afrikaner.de, denn ich lasse mich sehr gerne durch euer Feedback inspirieren. Danke, danke, dass ihr so stetig mithört und mitgehört habt und euch durch diese Geschichten und Erfahrungen bereichern haben lasst. Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit, Gesundheit und vor allem Frieden im Herzen, denn das ist das, was euch niemand nehmen kann. Mit viel Liebe und Dankbarkeit, eure Julie von Afrikaner. Satisfaction, pleasure and strength.